Also für Rex Gildo, der Pantera Songs spielt, würde ich ziemlich viel Geld bezahlen.
Tanze zusammen mit mir, 5 Minutes Alone.
Cemetery Gates.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschenverachtenden Untergrund-Podcasts. Mein Name ist Adrian von Todgehört und mit mir dabei ist der allerselige Andi. Hallo Andi.
Wie geht's? Hallo Adrian, allerselig, ist aller Seelen, wenn wir dieser Podcast rauskommen.
Ich hoffe nicht, das ist im November, aber ich hatte heute spontan gerade nichts anderes auf der Pfanne.
Hier, ich habe heute tatsächlich die Bezeichnung Aalglatt bekommen, das wäre doch mal was.
Der Aalglatte Andi, oh, das ist, ja. Ist auch gut, das ist auch gut.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, wenn dieser Podcast erscheint, ist, wenn mich nicht alles täuscht, Muttertag.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist sogar noch eine Woche hin. Meine ich.
Auch möglich.
Ich meine, das ist gerade das Wochenende nach dem 1. Mai. Die meisten, die das gehört haben, haben hoffentlich gut in den Mai reingefeiert. Oder Tag der Arbeit.
Auch.
Oder Tag der Arbeit mit Demonstrationen und keine Ahnung was. Hoffentlich mit allem außer Arbeit verbracht.
Ja.
Genau. Und da wir, ich weiß jetzt noch nicht, ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich mache bei Tanz in den Mai. Vielleicht mache ich auch einfach nur einen entspannten. Ich habe ja jetzt schon einiges am Wochenende gemacht, dazu komme ich aber gleich. Da wir beide sehr viel Durst haben, würde ich sagen, Andi, beginnen wir erstmal mit dem Getränke-Podcast. Ganz ungewohnt und ganz unverfroren starten wir einfach mit dem Wichtigsten jetzt schon.
Sehr gerne, sehr gerne. Bei mir geht's einmal sehr schnell und einmal sehr kurz. Was hast du denn da? Ich sehe das Budweiser im Hintergrund.
Genau, hier sind sozusagen nochmal die Standardbiere. Erstmal ein Gräfensteiner habe ich hier noch. Also gutes altes Veltins Kellerbier.
Das finde ich saugut übrigens.
Ja, ich trinke das auch total gerne. Und so, das fokussiert sich gerade nicht so gut. So.
Das wie das Pülleken, das ist ja auch von der Veltins und das ist Veltins, Entschuldigung. Und das ist auch wesentlich stärker als das normale Bier.
Ja, das ist total krass, ey. Ja. Und na klar, Budweiser habe ich auch wieder am Start. Hab jetzt auch zu Ehren von Kingdom Come Deliverance, dass ich endlich durch habe.
Herzlichen Glückwunsch.
Nach 130 Spielstunden. Und ich habe hier jetzt mal wieder aus meiner Bierreise Deutschland, habe ich mir einen Keller 1842 Barre.
Von das habe ich schon mal getrunken.
Privatbrauerei Bache heißt es auch. Ja, ist eine der größten Privatbrauereien im Ostwestfalen. Eine regionale Größe und passt ganz gut. Ich habe ja Wurzeln in Ostwestfalen, wenn ich ein paar Generationen zurückgehe. Von daher habe ich mal Lust gehabt, so mal zu gucken, was das hier so kann. Und ich habe natürlich auch wieder meinen Bewertungsbogen mit dabei. Und um die ganzen Sachen hier auch von dem Bewertungsbogen bewerten zu können, muss ich natürlich erstmal umfüllen. Während ich es umfülle, kannst du ja zeigen, was du hast.
Ja, und zwar habe ich hier einen Hopfenseher. Das habe ich in einem Getränkemarkt gekauft, weil ich mir gefallen hat, gebraut im Augsburger Land. Und für alle, die das nicht wissen, die Würzburger Kickers haben eine Fanfreundschaft mit dem FC Augsburg. Mhm. Also war ich da auch schon relativ oft. Und was ich dann ein bisschen erschreckt festgestellt habe, und mit, das meine ich heute,
ja?
Das ist
Norma.
Das ist gebraut für die Norma.
Ach komm.
Ja. Es war auch gar nicht so günstig, also deswegen bin ich etwas überrascht. Dann muss ich mich noch an einen Zuschauer wenden. Der gute GX offiziell hat mich ein bisschen angefixt und ich habe heute mal wieder Lust, mir einen Whisky Sour einzuschenken.
Nice.
Das mache ich, während du deinen Bewertungsbogen ausfüllst. Mhm. Mit meinen liebsten Eiswürfeln übrigens. Ich habe so schöne Krakenarme.
Ah, wunderbar.
Ich habe mir heute mal wieder einen Cthulhu, ein bisschen was über Cthulhu angelesen. Mhm. Und so kam ich auf die Idee.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja,
übrigens, Whisky für Whisky Sour bei mir. Altbewährtes
Jim
Beam Extra Aged.
Jack Black, der hier. Also nicht der Schauspieler, sondern ein. Jim Beam, ne?
Jim Beam Black Extra Aged, genau.
Ja, Jim Beam, ja. Witzig, ich hatte letztens noch, ich arbeite hier in der Werbung, dann haben wir häufiger Vermarkter dort und die hatten ein lustiges Beispiel für so eine interaktive Online-Umfrage und da war tatsächlich, wonach entscheiden sie, welchen Whisky sie kaufen? Und das Witzige war, ich habe gesagt, so das, wonach wahrscheinlich viele entscheiden, steht gar nicht dabei. Die Aufmachung.
Ja klar, hundertprozentig. Ich meine, guck mal, hier mittendrin World's Highest Rated Bourbon, schöne Gold auf Schwarz, sieht immer Gold auf Schwarz, immer eine Bank. Ja.
Ich würde auch sagen, dass zum Beispiel Jack Daniels so populär ist, liegt auch einfach an diesem ikonischen Design der Flasche, des Etiketts, das ja selber zu einem Modeartikel geworden ist.
100%, 100%. Auch diese alte Werbung, erinnerst du dich, One Man You Know in Every Bar. Und dann setzt sich ein cooler Typ hin und legt doch seine Marlboro-Schachtel auf den Tresen und dann kam hier Jack Daniels. Weiß ich noch.
Ja. In Anlehnung daran gab es ja das gleiche mit Jim Beam, wo nur hieß, das ist kein Jim Beam. Und den Whisky dann weg.
Bist du eigentlich mehr Team Jack Daniels oder mehr Team Jim Beam?
Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, lange Zeit war ich eher Team Jim Beam. Erstmal, weil Jim Beam auch einfach, gerade als armer Student oder als armer Teenager, war Jim Beam zumindest ein bisschen günstiger. Als Jack Daniels war immer ein bisschen teurer.
Ja.
Und im Grunde haben sie sich da nicht viel genommen, finde ich, beim Geschmack. Deswegen war es für mich immer, ja, warum soll ich Jack Daniels trinken? Das ist einfach nur die teurere Variante. Heute würde ich eher sagen, so, also nachdem du mir ja letzte Woche den, beziehungsweise an meinem Geburtstag mir den Black Label da mitgebracht hast, Johnny Walker ist schon geil.
Ich war auch zuerst Team Johnny Walker, eben genau aus Understatement-Gründen. Auch das ist für mich übrigens vom Kauf eines Whiskys immer relativ wichtig. Ich mag so gehypte, also weiß man ja jetzt schon, dass ich keine gehypten Produkte mag und das ist beim Whisky ja auch extrem. Aber ich bin mittlerweile absolutes Team Jim Beam. Ich finde, Jack Daniels ist nicht mehr als sehr, sehr gutes Marketing.
Ja, ja.
Und ja, dann sage ich schon mal Cheers auf dich, GX. Whisky sauer habe ich ewig nicht getrunken.
Ich stoße mit meinem
Bier. Irgendwie hast du mich wieder angefixt, ja. Weil mein Norma-Bier, das ist, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber der Lidl-Whisky war ja auch lecker, also warum nicht?
Ja. Ich bewerte jetzt hier schon mal Farbe und Schaum. Ja, der Schaum ist jetzt ein bisschen, ich kann nochmal nachschütten. Schaum war eben ganz okay. Wenn ich was nachkippe, ja, kann man mitleben. Ist auf jeden Fall besser als das letzte Mal. Kriegt auf jeden Fall, ich mag ja generell eher so diese kellerbierige Farbe. Kriegt auf jeden Fall auf der Skala von 0 bis 5 eine 4. Das Etikett sieht auch besser aus als das letzte Mal, aber auch nicht viel. Ist halt einfach nur ein weißes Etikett mit so einer leichten Silhouette von der Brauerei und dann steht halt Keller 1842 drauf in der etwas frakturigen Schrift noch Bache. Könnte auch aus der Weimarer Republik sein, so vom Stil. So ein bisschen modern, aber dann auch trotzdem ein bisschen retro. Von daher kriegt das mal eine 2. Geruch. Ja, riecht nach gar nichts. Also kriegt es genau das gleiche wie das letzte Mal 3 für den Geruch. Der Geschmack ist deutlich besser als das letzte Mal. Ob es jetzt, ja doch, gibt es eine 4. Ist eine 4, schmeckt tatsächlich sehr gut, finde ich, für ein Kellerbier. Mhm. Also es hat jetzt keinen irgendwie so einen Geschmack, wo du dir sagst, irgendwas stört noch im Nachgang. Es ist ein rundum gelungenes, rundes Bier. Von daher also jetzt 2, 4, 3, 4. Das heißt insgesamt, ja, ein Punkt ziehe ich beim Geschmack ab, weil es jetzt dafür, da fehlt dann auch noch die ganz spektakuläre Note. 11, 13. 13 von 20 möglichen, das ist doch nicht schlecht.
Das ist eine ordentliche Wertung, auf jeden Fall. So, ich probiere jetzt auch noch mein Bier, das Hopfenseher Norma Bier. Ja, wenn man jetzt nicht wüsste, dass für einen Discounter gebraucht wird, das ist ehrlich gesagt ziemlich gut.
Ja, muss ja nicht alles schlecht sein, was der Discounter herzugeben hat.
Nee, aber kennst du die Enttäuschung? Ich meine, ich habe über 1 Euro pro Flasche bezahlt und ich bin echt kein geiziger Typ, aber das hätte ich bei der Norma, das hätte ich bei der Norma nicht gemacht. Jetzt suche ich hier gerade die Zutaten. Ein untergäriges helles Vollbier, bayerischer Biergenuss auf höchstem Niveau, feinwürzige Hopfennote. Ja, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen, also auch top. Nicht am Hopfensee gebraut, mit Ausrufezeichen.
Okay.
Aber das ist ganz nett. Sie machen sogar eine Karte hier. Also das scheint Ihnen richtig wichtig zu sein. Oder Sie haben mal einen Prozess verloren. Man weiß, wie es ist. Ja. Ja, ich glaube aber, das ist zu klein. Da werde ich dir mal ein Foto
von schicken. Ich habe schon ein bisschen gesehen. Du hast nur ein bisschen kurz gezeigt. Aber schick lieber noch mal ein Foto im Nachgang vielleicht auch. Ja,
ja, das ist ein bisschen witzig. Ich mache mal ein Foto.
Ja, mach das gerne. Es machen aber viele bayerische Biere. Ich weiß nicht mehr, welches andere bayerische Bier das war, das auch wirklich eine Karte hinten drauf hatte mit einem richtig großen roten Pfeil, der nochmal auf die Stadt gezeigt hat. War es das Rosenheimer Hell? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Irgendeiner war da richtig penetrant mit seiner Ortsverordnung hinten drauf.
Also ich kenne das ja natürlich vom berühmten Fucking Hell. Das ist ja auch dafür recht bekannt, für den Ort und ja, das Rosenheimer ist aber lecker.
Ja, ja, lecker ist es auf jeden Fall. Ich wundere mich halt, wie gesagt, nur bei diesen bayerischen Hellen und Bieren, dass sie da doch sehr auf ihre lokale, also sehr penetrant auf ihre lokale Verortung hinweisen. Ich meine,
ja, erstmal ist Lokalpatriotismus in Bayern natürlich gemeinhin recht penetrant. Und dann gibt es hier halt einfach auch dermaßen viele Brauereien, dass sie halt nicht verwechselt werden wollen.
Ja, okay, gut. Kann ich verstehen.
Ja, das Bier ist übrigens gut, der Whisky Sour viel zu stark. So wie ich Cocktails halt nun mal mische.
Das ist, ja gut, mein Gott, man lebt nur einmal.
Naja, aber nachdem wir jetzt schon so schön bei Bierselig beisammen sitzen, da mein Wochenende mit einem Satz erzählt ist, ich hatte Besuch von einem alten Freund. Den Rest der Zeit habe ich mich ausgeruht, aus verschiedenen Gründen. Wer weiß, der weiß. Und mehr ist nicht passiert, aber bei dir war ja recht viel los, habe ich auf Instagram verfolgt.
Ja, tatsächlich. Ich habe das Wochenende bzw. Samstag und Montag ein bisschen was gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, Sonntag habe ich nicht viel gemacht. Also das war der unspannendste Teil, beziehungsweise für mich war es ganz cool. Ich habe eben schon gesagt, ich habe Kingdom Come Deliverance durchgespielt. Das hat am Ende nochmal richtig lang gedauert, deswegen hat das wirklich was den ganzen Tag gedauert. Aber ich war trotzdem draußen bei dem schönen Wetter. Natürlich war ich nochmal eine Runde joggen. Ich musste ja mein schlechtes Gewissen bekämpfen, nachdem ich am Samstag nämlich nur anderen Leuten beim Sportmachen zugeschaut habe. Und auch das passt gut zum Getränke-Podcast. Nachdem ich jahrelang gesagt habe, Braustübel ist das einzig trinkbare Bier in Darmstadt, muss ich sagen, das war immer echt nur im Kontrast der Fall. Wenn man sonst nur von Funkstätter und Schmucker umgeben ist, ist Braustübel in Darmstadt immer noch, wo ich habe in Darmstadt studiert, für alle, die es nicht wissen, war das immer noch das Bier, wo man sagen kann, ja, das kann man noch am ehesten trinken. Aber wenn man wirklich auf so einer Wrestling-Veranstaltung halt, Waldorf-Mafellen, das ist da zwischen Frankfurt und Darmstadt, ist und kriegt wirklich nur das Bier zur Verfügung gestellt, das ist schon den ganzen Abend über echt anstrengend gewesen. Die hatten zum Glück noch die Auswahl zwischen Helle und Pilz und das Helle war noch ein bisschen besser als das Pilz, aber war schon anstrengend. Zum Glück war das Wrestling deutlich besser. Also so ein bisschen lokales Wrestling, Fightback-Wrestling. Ich kann ja mal ein paar Sachen, ich habe ein paar Sachen gefilmt, ich tue mal ein paar Sachen einblenden. Viele Multi-Man-Matches, 6-mal Tag-Team-Matches, normale Tag-Team-Matches, Handicap-Matches. Es war wirklich diesmal alles dabei, es gab nur wenig Single-Matches, aber trotzdem sehr, sehr guter Abend.
Kleine Zwischenfrage für jemanden, der nicht so fit im Wrestling ist. Ein 6-Mann-Tag-Team-Match, sind das dann 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 gegen 2?
Nein, 3 gegen 3.
Ah ja, aber immer nur einer im Ring, oder?
Genau.
Ah ja.
Genau. Dann gab es halt noch ein Tag-Team-Match, da hat dann noch einer gesagt, so, wir dürfen uns die Stipulation, das heißt, wir dürfen uns die Regeln aussuchen, was das für ein Match wird. Und dann haben sie gesagt, aha, wir machen daraus ein Handicap-Match, das heißt, wir holen uns noch eine dritte Person dazu. Und dann haben sie sich irgendwie noch die eine Wrestlerin dazu geholt, wo ich mir auch gedacht habe, so, okay, ich will jetzt nicht böse sein, aber ihr habt eine Gruppierung, da ist noch einer, der ist 2,10 Meter. Also warum holt ihr euch noch das Mädel dazu? Naja gut. Ist ja am Ende des Tages eh alles geskriptet, aber trotzdem war in der Lore war das ein bisschen verwirrend, aber hat natürlich ein gutes Match gemacht und ja, ich fand es auch schön am Ende, dass das Main Event war noch ein Match, da durfte der langjährige Ringrichter, der das irgendwie schon seit 20 Jahren macht, hatte seinen Abschied. Er hat gesagt, er hört dann nach auf. Und in seinem Abschiedsmatch durfte er nochmal durch den Tisch gehauen werden.
Ja, schön, das ist doch schön. Ja. Da freut man sich doch für die Leute.
Ja, genau, das ist halt. Es ist auch immer wieder witzig beim Wrestling zu sein, weil es ist im Gegensatz zu vielen Metal-Veranstaltungen ein sehr heterogenes Publikum, ne? Also du hast ja, wirklich klar. Viele Kinder, die da sind, also Eltern und Familien da, die da sind. Du hast viele ältere Leute, auch Leute mit Behinderung und so weiter. Verschiedene, keine Ahnung, Migrationshintergrund, kein Migrationshintergrund. Und das ist halt, das finde ich das Schöne an den Sachen, dass das wirklich eine sehr inklusive Veranstaltung ist und man da, ja, alle kommen da zusammen und haben eine gute Zeit, wie sich halt irgendwie Leute in Unterhose auf die Fresse hauen.
Ja, als Elternteil kann man sich das halt einfach auch gut vorstellen. Das ist auch gemeinhin einfach mal ein Kinderspielplatz.
Ja, ja. Das ist, klar, du kannst, ich meine, die haben ja ihren Spaß, die klatschen da mit, die feuern an die Buhnen aus und so weiter auf den Stühlen. Ich musste nur sagen, die ganze Zeit stand, also ich hatte, glaube ich, mit den schlechtesten Platz, weil direkt vor mir war, glaube ich, so ein 6-7 Jahre altes Mädchen, was wirklich fast die gesamte Zeit auf ihrem Stuhl gestanden hat. Und ich dann immer versucht habe, ich freue mich ja, dass das Kind so viel Spaß hat und ich freue mich auch, wenn Kinder sich oder junge Menschen sich fürs Wrestling begeistern. Aber ich würde auch gerne was sehen, habe ich mir irgendwann gedacht.
Ach, man muss da so ein bisschen sitzen bleiben beim Wrestling auch, okay?
Ja, man kann sich auch hinstellen. Also es gibt Veranstaltungen, die sind komplett bestuhlt. Es gibt welche mit einem Stehplatzanteil. Generell habe ich sowas auch ganz gerne, wenn ein Stehplatzanteil da ist, wie im Stadion. Ich mag auch Stehplätze im Stadion eigentlich ganz gerne. Ja, Tito. Aber da war es eigentlich durchgehend bestuhlt und so. Also von daher, ja. Also man stellt sich auch ab und zu mal hin, aber man soll, also das ist ja auch das Witzige. Leute stellen dann alle ihre Flaschen auf dem Boden und du hörst, wenn die Leute aufstehen, klock, 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 weil irgendwann schwamm der Boden nur noch. Also viel Getränke.
Das hört sich fantastisch an. Einfach einen sehr langen Strohhalm mitbringen kann auch Geld sparen. Mm. Ich meine, schlechter schmecken kann das Bier ja nicht, wie deine Ausführungen.
Ah, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. So, wir müssen mal ein bisschen voran machen. Ich war gestern noch, am Montag war ich noch auf einem Konzert. Ich war bei Angst und bei All It's Grace. Also Angst sind ja momentan auf Tour. Ich weiß, ich glaube, die sind wirklich lange auf Tour. Die spielen, glaube ich, noch ein bisschen in den Sommer rein. Deswegen lohnt es sich noch ein bisschen Werbung zu machen dafür. Ich fand es auch schön, weil ich komme da an, die Band sitzt gerade draußen. Also eigentlich war es im Grunde Tom, Tom ist ja der, das allein, also einzige Gründungsmitglied, der Sänger von Angst. Und mit auf Tour hatte er diesmal Ast, also alte Freunde, mit denen er auch schon eine Split gemacht hat. Die waren sozusagen die Mitmusiker. Und sie hatten keinen Drummer. Es war im Hintergrund waren nur so Neonröhren aufgebaut, die halt so ein bisschen Licht gemacht haben. Das sah ein bisschen witzig aus. Das war so eine Techno-Party.
Ja, du wirst es hier einblenden. Ja. Ich finde hier übrigens ganz interessant, wenn da mal der Schnitt zur Supportband kommt, mir ist das sofort aufgefallen. Mich würde mal interessieren, wie das unseren Zuschauern geht. Ich finde dieses radikale Abräumen von der Bühne, wenn du keine Boxen, keine Amps und keinen Schlagzeuger hast, schon irgendwie so. Schon fast so aggressiv nicht sagen, dass es schon ins Understatement reingeht. Also das hatte schon was, also dieses so ein richtiger Mittelfinger für die Gierspanner, wie ich ja auch einer bin. Mhm. Aber ich hat mich ein bisschen auf eine lustige Art und Weise abgeholt, so nach dem Motto, so hier gibt es nichts zu sehen. Hat mir gut gefallen.
Ja, es war wirklich interessant. Auf der Bühne stand nur dieser Monitor, dieser Box, wo dann wirklich das Drum rauskam. Die beiden Bassist und Gitarrist daneben, dann im Hintergrund diese Neonröhren, die halt abwechselnd Lichter gemacht haben. Und der Tom als Sänger stand halt wirklich vorne im Publikum und ist dann nach links und rechts gelaufen, hat gesungen und so weiter. Hatte schon eine ganz eigene Atmosphäre, muss man sagen. Ich habe vorher noch ein bisschen mit ihm gelabert. Da haben ich habe ihn, glaube ich, zuletzt in Mainz gesehen und da hat er mir noch von einem anderen Auftritt in Mainz erzählt, wo er ins Krankenhaus musste, weil er sich fast die Zunge abgebissen hat. Mhm. Weißt du, singen und währenddessen headbangen Leute. Mhm. Und dann hat einer schön nach oben geheadbangt und ihm das Kinn sozusagen reingehauen, dass er sich fast die Zunge abgebissen hat. Und das musste irgendwie dann genäht werden. Er hat auch gemeint, er ist dann noch zur Theke gegangen und da hat er gesagt, Rochal. Ist halt keiner verstanden, weil natürlich die Zunge am Bluten und geschwollen war.
Unangenehm. Ja. Aber das Schöne bei so Verletzungen, die verheilen auch verhältnismäßig schnell, auch wenn es Schweineweh tut.
Hat er auch gesagt. Er konnte die Tage auch die nächsten Gigs direkt wieder spielen, er konnte nur erstmal nicht so gut reden. Aber schreien ging. Wie gesagt, Angst, ich habe mir auch direkt das neue Album gekauft, Dominion heißt es, kann ich sehr empfehlen, ich habe es schon ein paar Mal gehört. Ist für mich eins der, ist halt so Black and Hardcore, kann man sagen, Postcore, Hardcore, wie man das auch bezeichnen mag. Für mich hat es auch ein bisschen was von dem ganz alten Metalcore, so wie Maroon gespielt haben. Und ja, ich habe es mir hier in der orange-schwarzen Splatter-Vinyl geholt. Und ja, geil auf jeden Fall. Ich fand auch für 20 Euro auf jeden Fall in Ordnung in der heutigen Zeit.
Ja. 20 Euro für farbiges Vinyl ist stark. Ja. Bei uns ja 19 für schwarz. Mhm. Mhm. Ich glaube, wenn wir farbig hätten, wir sogar mehr als 20 nehmen müssen. Mhm. Aber gut, Angst kann ja auch in einen. Ich sag mal, Angst ist ja doch ein bisschen bekannter dann auch als Anheim.
Ja, tatsächlich. Wobei man natürlich auch sagen muss, sie haben jetzt für einen Montag im Ponyhof, das ist ja, da haben wir ja auch mit schon gespielt mit Plakühl, haben sie zwar gut voll gemacht, aber ich würde natürlich sagen, es ist natürlich immer noch eine absolute Underground-Band.
Ja, auf jeden Fall.
So, du hattest ja auch eben schon gesagt, interessantes Artwork, so hier dieser rot geschleierte Gasmaskenträger und diese Kombi aus Rot, Gold und auch ein bisschen Schwarz mit drin, kann man jetzt viel reininterpretieren.
Ja, Schwarz, Rot, Gold, so. Ja, genau.
Gab am Ende auch noch einen Totenmond-Cover als letzten Song.
Interessant.
Polizei ist ASS.
Na gut, das ist ja auch
also, nur ein Cover, ne? Also Cover von Cover sozusagen, ja. Aber es hatte sich eher nach Totenmond angehört als nach dem Original. So, das so viel dazu. Wie gesagt, ich werde auch noch auf jeden Fall was zeigen hier in der Beschreibung und so.
Waren nur zwei Bands, oder?
Genau, All Else Grace haben die Eröffnung gemacht. Die hatten auch einen richtigen Drummer. Die sind ja hier auch aus der Ecke. Die machen auch eher so ein Post-Hardcore. Witzigerweise ist er, ich glaube, zwei Leute sind da auch bei Esrit Death mit dabei, die ich beim letzten Mal hatte, als ich in Ponyhof war, wo ich da Sculpture und Karl Tum gesehen habe. Da waren auch die ähnlichen Musiker, nur halt in ihrer Oldschool-Death-Metal-Ausführung. Witzigerweise, also mit dem anderen Projekt.
Ah, das ist, ja gut, ich habe mir natürlich überhaupt keine Gedanken gemacht, aber was macht denn All It's Grace denn für Mucke?
Ich würde es als Mischung aus Post-Hardcore und Melodic Death Metal bezeichnen.
Oh, schwierig.
Ist aber schon eher, also kein so melodischer Gesang oder so, es ist schon sehr saftig. Ich würde den Melodic Death-Anteil halt eher so auf manche Riffs halt eher beziehen und auf manche Songwriting-Entscheidungen. Aber jetzt, der Gesang ist halt schon durchgängig aggressiv.
Ja, okay.
Passt auf jeden Fall ganz gut zur Angst auf jeden Fall.
Ja. Was hat es denn gekostet aus reiner Neugier?
Ich habe im Vorverkauf 18 bezahlt.
Schon auch das ist nicht ganz günstig, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Es gab noch ein Early-Bird-Ticket, also wenn man es ein paar Wochen vorher bestellt hätte, hätte man auch, glaube ich, 13 bezahlt. Aber nichtsdestotrotz, ja, für zwei Bands und das Ganze ging um 8 los und war um 9:45 zu Ende. Also.
Ja, finde ich schon viel Geld. Also ich habe es jetzt vor kurzem, ich frage nur aus dem Grund, weil ich vor kurzem mit einem Bekannten über ein Konzert hier in der Gegend, das abgesagt werden wurde, also es spielt überhaupt keine Rolle, will ich mich gar nicht dran festbeißen, noch gesprochen hat. Das war so ein 8er pro Band. Ja, waren auch größere Geschichten dabei. Ich meine, Robse wäre der Headliner gewesen. Also jetzt überhaupt null meine, also überhaupt nicht meine Mucke, aber ist jetzt auch egal, wie es zu dem Thema kam. Aber wir haben uns dann darauf geeinigt, 8 Euro, das muss dir eine Band schon auch wert sein.
Ja.
Also, das musst du nehmen können, finde ich.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Also mit wie vielen Leuten rechnet man? Mit wie vielen Leuten kann man kalkulieren? Wenn man kalkulieren kann, dass es ausverkauft ist, kann man wahrscheinlich prinzipiell günstiger in die Sache reingehen. Jetzt steht es hier natürlich leider nicht. Das ist wiederum das Problem bei den kleineren Locations, dass sie gar nicht dann hinschreiben, wie viel es kostet. Was ich auch eine Unart finde. Sag doch mal, was der Bums vorher kostet. Ich meine, wenn es nur so 5 bis 8 Euro kostet oder so, mein Gott, scheiß drauf, da braucht man es auch nicht hinzuschreiben. Aber bei Sachen, die dann über 10 kostet oder so am Ende oder über 15, wäre schon nett.
Bin ich total dabei. Ab 10 Euro möchte ich, also ab 10 Euro überlege ich.
Ja, also, dass die Leute dann da hinfahren und sich am Ende denken, keine Ahnung, was ich am Ende des Monats, ich habe nur noch ein Zwanni, weil ich, keine Ahnung, was Auszubildender oder so bin. Ah, sollte man schon den Leuten sagen, nee, ist auch egal. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass es halt auch vor allen Dingen an der Lage in Sachsenhausen liegt. Es ist einfach sehr, sehr teuer, in Frankfurt Konzerte zu veranstalten.
Ja.
Übrigens, ich habe mir auch noch bei Müller was gekauft. Es gab mal wieder ein paar. Ja, ich habe mir hier wieder für ein paar Euro was mitgenommen. Das erste Album von Queenstrike zum Beispiel. Das Remaster mit dem tollen Song Queen of the Reich. Gibt auch ein richtig geiles Musikvideo dazu. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Sehr, sehr unterhaltsam. Und eine Box hier, Original Albums von Rainbow. Genau. Mit 13 Euro, 5 Alben. Und das Witzige ist...
nichts verkehrt. Das sind so einzelne CDs wahrscheinlich, ne? Ja.
Ist ein Missprint, weil die CDs kommen unten raus und so sieht es auf der Rückseite aus.
Ach. Witzig, das sieht jetzt noch ein bisschen witziger aus, weil ja alles spiegelverkehrt ist bei mir.
Ja. Genau das. Aber es ist lustigerweise, also so wäre es richtig, aber dann fallen sie raus, wenn du es so hältst. Ja, ist lustigerweise, habe ich gedacht, ein Missprint gibt's, kann man auch bei Discogs auswählen. Habe ich ausgewählt, ist genauso viel. Gar keinen monetären Vorteil. Muss wohl richtig oft missgeprintet worden sein.
Ja, ich meine, wir reden von einer Rainbow-Box, ne? In welcher Auflage wird das gemacht sein? 10.000 mindestens.
Aber man muss schon sagen, diese Original Albums, da habe ich auch noch, glaube ich, was von Docken, von Loudness und solche Sachen. Meine älteren Sachen sind schon von meinen CDs, die ich hier rumliegen habe, im Wert am höchsten gestiegen. Wenn die ausverkauft sind, sind die ein bisschen was wert. Also da kriegst du auf jeden Fall schon mal das Doppelte bis Dreifache teilweise raus. Aber ich kaufe die Dinger ja nicht, um sie weiter zu verkaufen. Ich finde es nur interessant, dass der Wert da so steigt.
Ich müsste gerade wirklich lügen, was meine preisintensivste CD ist. Bei Vinyl weiß ich's. Ich habe, glaube ich, keine wertvollen CDs.
Das können wir mal in einer anderen Folge machen. Wir gucken ja mal unsere Musiksammlung bei Discogs ein und gucken mal überraschende Dinge in unserer Musiksammlung oder so.
Ich habe nicht alles bei Discogs, nicht mal ein Zehntel.
Ich habe das wirklich mal in einer abendlichen Overkill-Aktion gemacht und alles nacheinander sortiert, also eingetragen bei Discogs und katalogisiert.
Boah, nee, auf keinen Fall.
Habe immer so einen Stapel genommen, währenddessen irgendwie die DVD-Box oder Blu-ray-Box von meiner Freundin zusammenguckt, von ihr Harry Potter, weil sie war, wir müssen alle Harry Potter gucken. Ich so, ja gut, während wir alle Harry Potter gucken, kann ich meine CDs ja dann mal gut nebenbei kategorisieren.
Ja. Können wir ja wirklich mal machen. Dreimal Überraschendes aus unserer CD-Sammlung für die Einsammlung. Nein.
Ja, warum nicht? Ist also irgendwie vielleicht auch Überraschung für die Leute, was wir in der CD-Sammlung haben, was andere vielleicht gar nicht von uns erwartet hätten.
Hm. Muss ich dann in den Keller gehen, an meinen blauen Müllsack und die Bravo-Hits rauskramen?
Ich glaube, das wird auch ein Running Gag in Folge 300 sein, der blaue
Müllsack. Wahrscheinlich. Es lässt mich halt bis heute auch nicht los, muss ich ganz ehrlich sagen. Schöne Grüße, ich war seitdem nicht mehr auf eurem Kanal, aber euch und eurem Kanal nur Gutes.
Ja, ich meine, so auch Hut ab für die Ehrlichkeit, das muss man ja auch mal sagen.
Da bin ich mir immer noch nicht sicher, das hast du schon mal gesagt. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das nicht ein bisschen zu viel Ehrlichkeit war.
Lassen wir das mal so dahingestellt. Und kommen jetzt, bevor wir zu den kommentierten Kommentaren kommen, erstmal noch mal kurz zu den Bandshirts. Ich habe heute mein Alcadale-Shirt an, weil ich mir so tapfer war und nichts gekauft habe.
Ich bin sehr stolz auf dich.
Auf dem Konzert mit dem roten Frosch. Und du hast?
Ein Adalwolf.
Hatte ich auch schon mal an. Black Metal Brandenburg.
Genau. Habe ich auf dem Foltergeburtstag gesehen und live überragend. Überragend. Ich hab leider recht wenig Tonträger von denen. Ich habe nur ein Tape.
Ist das also der Geburtstag von Folter Records für alle, die es
vielleicht gerade nicht wissen? Den Witz hatten wir das letzte Mal schon
gemacht. Ich sag's nur nochmal dazu. Adalwolf habe ich ja auch schon auf der Zeremonie der Schatten gesehen.
Ja, überhaupt sehr umtriebige Band. Mhm. Auch in Brandenburg für sehr viel verantwortlich, aber da weiß ich nicht, wie sehr die dafür Werbung in der Öffentlichkeit haben wollen. Deswegen
ist das nicht eigentlich eher so ein Solo-Projekt mit Mitmusikern oder ist das ein
Zweimann-Projekt, soweit ich weiß.
Okay,
ja. Dann gibt es ja noch Seelenwinter, das ist dann noch jemand Drittes dazu und ja, einen Basser haben sie alle nicht. Naja, ich fühle mich mal nicht persönlich angegriffen.
Irgendwann hapert es immer.
Ja. Aber man hat bei Angst ja gesehen, dass Bescheidenheit auch eine Zier sein kann. Also mir hat das auf jeden Fall, ich komme mit der Mucke nicht besonders gut zurecht. Ich fand den, Tom hast du gesagt, heißt der Sänger, ja. Ich habe den schon mal kurz kennengelernt, fand ihn sehr sympathisch, sehr extrovertierter, interessanter Mensch.
Ja.
Aber ja, Mucke technisch, das ist nichts, was mir gefallen muss, aber er macht das sehr gut und
von daher. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, um nur mal kurz was zu Angst zu sagen, ich kenne die Band halt wirklich seit den Anfangstagen von Tod gehört, wo ich angefangen habe, Briefes zu schreiben, als noch keiner sich für mich interessiert hat, war Angst eine der ersten Musiker-Bands, die mir was zugeschickt haben, um hier mach mal Review, wenn du kannst, und sich dann auch wirklich sehr gefreut haben und dann auch geteilt haben und dann immer mich, auch wenn ich mal auf Konzerte gegangen bin, immer direkt Hallo gesagt hat bei mir, wenn er mich gesehen hat. Also das muss man wirklich honorieren, dass wenn man so über die Jahre dann doch irgendwie dranbleibt, weil ich kenne auch genug Bands, die dann ein bisschen Erfolg haben. Und dann, keine Ahnung, ich will mir nicht mehr im Arsch angucken, weil sie meinen, sie sind mir entwachsen so.
Wenn wir das Thema für heute nicht schon festgelegt hätten, das ist, ich kann nicht schon mal spoilern, in die Zukunft müssen wir da mal drüber reden. Und das ist der Rockstar. Und das ist bei mir durch und durch kein Energy Drink oder kein Wort, was ich gern wäre, sondern das ist bei mir durch und durch mittlerweile ein negativ behaftetes Wort.
Da könnte man fast auch eine Band nennen, die orangene LPs vertreibt.
Habe ich persönlich nie kennengelernt. Deswegen, für mich waren das eher so die Yuppies.
Gibt ja andere Leute, die so Sachen erzählen. Wer? Was? Die Yuppies?
Für mich wären das eher Yuppies. Oder wie sagt man? Yuppies? Neureiche? Ich weiß es nicht. Neureich ist der ja gar nicht. Ach, scheißegal.
Klingt so, wie als wenn du es einem BWL-Studenten beschreiben würdest.
Ja, ist doch auch ein bisschen so, oder?
Naja, jetzt mal wirklich, kommen wir mal zu den kommentierten Kommentaren, weil wir sind jetzt schon wirklich,
bald eine halbe Stunde ran. Oh ja, während ich das hier an meinem Handy noch wie ein Amateur öffnen muss, das Dokument, hast du deinen schon bereit, weil du sitzt ja am Rechner?
Ja, ja.
Dann könntest du vielleicht beginnen.
Genau, ich fange an mit einem, ich weiß nicht, wie man so einen Namen ausspricht, 241AY9E. Das Bild von Jesus ist auch nur ein Fakt der politischen Verfolgung durch Meinungsbildung und die Lust zur Veränderung. Jesus war ganz klar politisch Verfolgter und nichts anderes. In Wirklichkeit hat er Religion und Gott abgelehnt. Das steht so ein bisschen stellvertretend dafür. Es war ja diese Religion und Metal-Folge, die wir letztes Mal hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Kommentare allgemein angeguckt habe, gab es sehr viele coole Beiträge. Es gab den einen oder anderen, wo ich mir gedacht habe, das geht schon wieder so ein bisschen in die falsche Richtung, weil es wird mir dann doch zu, wie man jetzt auch hier sieht, zu politisch. man darf es halt auch nicht immer zu sehr vermengen. Ne? Also wir wollten eine Folge machen, wo es einfach nur darum geht, wie sehr beeinflusst halt das, was man, wie man es auch immer aussieht, organisierte Religion, Gott, Jesus. Wie gesagt, wir haben bewusst auch andere Religionen ein bisschen außen vor gelassen, weil das auch noch mal viel zu weit geführt hätte. Aber einfach nur, um zu gucken, wie sehr es die Musik beeinflusst hat und wie sehr es auch als Thematik für viele Bands auch einfach stilprägend ist.
Absolut, ja. Und halt einfach so diese klassische Blaupause für so vieles im Metal steht und man, so sehr man es immer wieder ablehnt, doch nicht wegdiskutieren kann, dass es mehr Einfluss auf die ganzen Geschichten hatte, als viele Bands es zugeben möchten.
Ja. Ja. Eben, genau das. Und um mal ganz kurz vielleicht meine Meinung dazu zu sagen, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, ich glaube, es ist sehr schwer, das Thema Glaube Politik zu trennen, weil das da in der damaligen Zeit sicherlich noch viel enger verwoben ist, noch enger verwoben ist, als es heute der Fall ist.
Ja, natürlich.
Und deswegen, ja, wenn man sich die Geschichte da anguckt, aber eins kann man ja sagen, die Römer, denen wäre es auch scheißegal gewesen. Es war eher ein religiöser Angriff auf das Establishment damals mit etwas, was es auch später gab, als die Kirche etabliert war und so weiter, eine so back to the roots Gedanke, zurück zum eher bodenständigen, zu der Armut und sonst was, und das gefällt halt nicht allen. Das hat später, 1000 Jahre später, bei Jan Hus nicht jedem gefallen. Das hat bei den Franziskanern oder sonst was für Bettelmönchen nicht jedem gefallen. Und das war
Martin Luther.
Auch das, genau das, Martin Luther. Es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Manchmal führt es tatsächlich zu gewissen Reformbewegungen innerhalb der Kirche oder zu der religiösen Gemeinschaft, und manchmal führt es dazu, dass derjenige umgebracht wird. Das war immer Teil der Geschichte.
Übrigens auch relativ große Parallelen zur Geschichte von Buddha übrigens. Aber gut, lassen wir das an der Stelle mal sein.
Ich wollte nur damit mal sagen, Leute, das hier ist ein Musikpodcast. Wir haben natürlich auch unsere Meinungen zu gewissen gesellschaftlichen, religiösen und sonstigen Themen. Aber es ging ja wirklich in erster Linie darum, das darauf zu beziehen, wie sich das im Spannungsfeld eines künstlerischen Ausdrucks wie dem Metal verhält.
Ja, und ich meine, klar, dass es da auch Redebedarf gibt zu dem Thema, aber da ist, wie gesagt, die Kommentarspalte eines Social-Media-Netzwerks ist nicht der Ort für solche Diskussionen.
Genau. So.
Ich habe mir den Gelangweilten ausgesucht. Ja, er heißt wirklich Gelangweilter. Hm. Finde ich immer ganz gut. Ich war vor einigen Wochen noch zum Akustikkonzert bei Dornenreich in der Pauluskirche in Dortmund, was sagenhaft schön war. Der leitende Pfarrer war auch schwer in Ordnung. Klar, es war kein Black-Metal-Konzert, aber dennoch rechne ich das der Pauluskirche und den Verantwortlichen dort hoch an, so offen zu sein. Und das ist zum Beispiel, das habe ich ihm dann noch drunter geschrieben, das habe ich natürlich vergessen. Es gibt natürlich immer wieder Black-Metal-Angehauchte und auch Black-Metal-Bands und auch aus dem EBM-Bereich etc., Bands, die immer wieder in Kirchen auftreten. Und das ist schon auch was, wo man sagen muss, das haben wir ein bisschen zu wenig erwähnt, deswegen wollte ich den Kommentar nochmal hier vorlesen. Ja, das gibt es auch, da gibt es Überschneidungen, und das ist wirklich wahrscheinlich für jede Partei nur gut. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen negativen Aspekt hat. Weder für die Kirche, die da ihre Pforten veröffnet. Pauluskirche würde ich aber wahrscheinlich eher auf eine evangelische tippen, ehrlicherweise. Egal. Von daher, ja, gerne mehr davon. Ich würde mit Anheim auch wahnsinnig gerne mal in der Kirche spielen, und da wir auch keinerlei satanistischen Anspruch haben, ist das vielleicht ja so gar nicht ganz unmöglich.
Eben. Also man muss da auch ganz ehrlich manchmal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also was ist das Wortes? Ich habe auch einige Kommentare gesehen, die haben direkt die Kirche mal wieder in den düstersten und schwärzesten Farben gemalt und immer auf das düstere Mittelalter verwiesen, wo ich natürlich auch immer wieder darauf hinweise. Die Kirche in der frühen Neuzeit war viel schlimmer als im Mittelalter, weil erst als dieser ganze Krempel mit Reformation und Gegenreformation anfing, fing auch der richtig harte Fanatismus an. Im Mittelalter war das ein bisschen entspannter tatsächlich. Aber hier, informiert euch da einfach mal, hier so ein Channel wie hier Geschichtsfenster oder so, der hier tatsächlich auch bei mir in der Ecke wohnt und so weiter, aber deutlich größer, über 100.000 Abonnenten, natürlich wirklich sehr stark so für so Aufräumen von Geschichtsmythen und so weiter und sehr stark wirklich wissenschaftlich an die Sache rangeht, viel, viel besser erklären kann, als ich das jemals könnte. Schaut da lieber mal vorbei. So. Ich habe auch noch einen, der gute Geeks offiziell, den du sonst immer erwähnst.
Ja, cheers auf dich.
Ja, netter, ja genau, danke, weil er hat mich ja hier nochmal ein bisschen outgecallt, im positiven Sinne. Weil er hat geschrieben, hallo ihr beiden, schöne Grüße aus den Niederlanden und vom Campingplatz. Ich höre jetzt die neue Folge. Noch etwas für Andi, wenn dir Heineken sehr schmeckt, dann unbedingt Grolsch ausprobieren, sofern irgendwo hält dich. Kennst du?
Ja klar, nie. Wenn ich in Holland bin, trinke ich das immer, auch eine grüne Dose.
Sehr gut. Dann hat er auch geschrieben, Frage an Adrian, welche Top 3 Biere würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Ist natürlich eine schwere Frage. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob es ein Gräfensteiner wäre. Das ist sehr, sehr lecker. Wobei ich allerdings sagen muss, wenn ich die Wahl an Kellerbieren hätte, wäre es wahrscheinlich eher ein Köstritzer Kellerbier, was ich mitnehmen würde, oder ein Köstritzer Schwarzbier. Als Alltagsbier, so für das beste Pilz, was ich habe, ist immer noch Budweiser oder Lager. Besser gesagt, also für mich ist Lager und Pilz ist für mich da, es geht in eine ähnliche Richtung. Und also erfüllt für mich den gleichen Zweck, weil du trinkst in denselben Situationen. Und noch ein Faust Helles, das hatte ich auch gestern noch, als ich beim Kahn-Kiosk vorbeigegangen bin hier in Frankfurt.
Das haben wir deinem Geburtstag auch getrunken.
Genau. Auch das würde ich mitnehmen. Das wären so spontan drei Sachen. Klar, ich könnte jetzt auch noch andere Sachen sagen. Also, es gibt ja auch ganz besondere Biere und so. Ich habe auch noch ein Rauchbier hier zum Geburtstag bekommen. Das werde ich mir auch nochmal in einer anderen Folge gönnen. Aber ehrlich gesagt, Rauchbier würde es, glaube ich, nicht direkt in meine Top 3 schaffen.
Das sollte es in niemandes Top 3 schaffen. Das ist so absolut widerwärtig.
Ich glaube, die hält sich nur wegen den Touristen, die es immer mal ausprobieren wollen.
Ja, ich habe mittlerweile auch ein paar Bamberger kennengelernt, die das schon auch trinken, aber...
Hast du noch einen Kommentar?
Ja klar, und zwar habe ich mir den Frotzel ausgesucht, also auch wieder beim Religionspodcast. Moin, Religion als solches habe ich für mich immer persönlich noch nie verstanden. Aber ich habe im Laufe der Jahrzehnte durchaus Leute kennengelernt, denen es offenbar was gibt. Nun denn, bei mir hängt es nunmehr auch seit fast 35 Jahren das klassische Bad Religion Poster im Eingangsbereich. Dazu kommen keine dummen Fragen mehr. Prost. Ja, zwei Sachen dazu. Natürlich... Religion und Glaube bitte da nicht durcheinander bringen. Man kann sehr gläubig sein, ohne religiös zu sein. Umgedreht wird es wahrscheinlich schwierig, aber auch das ist wahrscheinlich dann das klassische Mitläufergehen. Das gibt es da schon auch. Und ich wollte auf das Bad Religion Poster raus. Ja, das Kontroverseste an der Band ist ja nun mal der Name. Hm. Und ich glaube wirklich, dass es kaum eine Band gibt für in meiner Welt, die ich für so langweilig halte und sich trotzdem so sehr, also so oft sich in mein Leben reinschleicht. Ich habe ja auch so viel mit diesem Skatepunk früher angefangen, den ich gehört habe. Aber Bad Religion fand ich schon als 15-Jähriger richtig, richtig scheiße.
Echt? Ich fand die richtig geil. Als 15-Jähriger fand ich die mega. So das Sorrow-Album damals, ey, das fand ich richtig gut. Aber eins muss man sagen, die sahen nie wirklich Punkrock aus.
Nichts an dieser Band. Die haben auch nicht Punkrock gespielt. Die hatten auch immer sauteure Instrumente. Also
es ist halt... Also, es ist die Version von Punkrock, wie sich eine Alternative-Band vorstellt. Könnte man böse sagen.
Also, ja, es ist... Ja, ne?
Ja. Schwer zu sagen. Ich hab auch noch voll jemanden, glaube ich, vergessen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Kommentar noch finde. Ich hatte eigentlich, glaube ich, Evidencer gesagt, dass ich nochmal über seinen Kommentar reden möchte. Aber der war auch, ich glaube, der war richtig lang. Ich weiß aber gerade auch gar nicht mehr, über welchen Aspekt ich da reden wollte. Ach ja, ich habe mich richtig gut vorbereitet auf diese Folge, muss ich mal wieder sagen. Ich glaube da auch aus Grund der vorangeschrittenen Zeit spare ich mir das vielleicht sogar schon für die nächste Folge auf. Und wir reden dann darüber. Über den, was Evidencer da geschrieben hat. War, glaube ich, was ganz Interessantes, aber wir sind, wie gesagt, schon sehr, sehr weit. Deswegen brechen wir das mal an der Stelle ab. Ich würde auch mal sagen, die Story, die ich hier, also es kamen sehr, sehr viele Antworten auch auf Instagram, weil ich habe gemerkt, das Thema interessiert die Leute. Also jeder hat auf jeden Fall eine Meinung dazu.
Ja.
Aber es war halt schon so ein bisschen der Tenor, Religion, Kirche, geh mir weg, Gott braucht keiner und sonst was. Also kamen sich auch ein paar Christen in Anführungsstrichen geoutet. Leute, die zugegeben haben, dass sie ja entweder praktizierende Christen sind, waren oder immer noch an Gott glauben oder sonst irgendetwas, was auch alles völlig in Ordnung ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, so um das mal insgesamt zusammenzufassen, es darf hier jeder natürlich glauben, was er möchte. Aber ich fand, teilweise muss ich sagen, wirkten die Christen, die sich hier geoutet haben, teilweise entspannter und ein bisschen so Leben und Leben lastmäßiger als die radikalen Atheisten hier teilweise.
Ja gut, Atheismus ist tatsächlich eine recht, in Anführungszeichen, aggressive Glaubensform. Verwechseln ja viele auch mit dem Agnostiker, dem das alles ein Stück weit am Arsch vorbeigeht. Aber ja, ich meine, wenn du als Christ in der Metal-Szene unterwegs bist, da kann dich halt auch nichts mehr schocken, ne? Also,
du musst ein dickes Fell aufbauen.
Wollte gerade sagen, was will ich denn noch provozieren? Also, wenn wir mal ehrlich sind.
Das stimmt auf jeden Fall.
So. Ja, das ist, nee, das, den Satz spare ich mir jetzt.
Nee, deswegen an dieser Stelle... Ich glaube, das war jetzt auch ein ganz guter Schlusssatz zu den Kommentaren. Deswegen können wir, glaube ich, jetzt mal ganz gut rüberleiten ins Hauptthema. Das Hauptthema. Du kamst ja, glaube ich, so ein bisschen, also wir haben das Hauptthema so ein bisschen drauf rumgedacht, weil wir uns gestern noch so überlegt haben, worüber reden wir denn jetzt heute, wenn wir die Aufnahme machen. Und du hattest, glaube ich, als Aufhänger, dass Exodus wieder einen ihrer alten, ehrwürdigen Gitarristen mit dabei haben beim Auftreten.
Ja, beim genau. Spielen. Also den Gitarristen, boah, das könnte man jetzt wissen, Rick Hunold, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch wichtig, Early Day Bassist, natürlich, wollen wir nicht vergessen, Jeff Andrews. Scheiße, ich glaube es, ich hoffe es. Du wirst das Bild ja sicherlich einblenden.
Ja, klar.
die sie eben wieder mit reinholen für ihre 40 Jahre Bounded by Blood Show. Mhm. Und man muss es sagen, wann wird so eine, also wann ist sowas wirklich cool und wann ist sowas einfach wirklich nur noch nostalgischer Quatsch? Ja, und wie hast du das, glaube ich, nennen wollen? Alles Retro oder was? Sind wir zu nostalgisch? Also ist das pure Hereinbringen von Elementen oder auch Musikern von früher schon genug,
ja,
um ein Set erneut zu verkaufen, ne? Ein Special Set.
Genau.
Und jetzt, um in das Thema einzusteigen, Adrian, was hältst du denn von Special Sets, wenn Bands spielen? Gerade jetzt mal in Bezug auf Special, ja, bleiben wir mal dabei, Bounded by Blood zum Beispiel, oder Special World Downfall Set, was wir gesehen haben zum Beispiel.
Generell, also Special World Downfall, das ist ja, ist halt einfach geil. Also Terrorizer, ich kann mich daran erinnern, als Jesse Pinato, also Pinato, ich kann den Namen nicht so richtig aussprechen, 2007 war der, glaube ich, gestorben. Und es war schon so ein bisschen auch scheiße, weil das war wieder so eine Band, ich war damals ja noch nicht so übertrieben lange in der Metal-Szene, das 2007, erst ein paar Jahre, und ich kannte Terrorizer nicht. Ich habe die erst tatsächlich durch diesen Tod kennengelernt, und das war echt so, boah, scheiße, das ist echt ein ganz geiles Album. Ich hätte das mir schon gerne mal angeguckt. Und es ist dann natürlich dann schön, wenn es dann ein paar Mitmusiker, die es dann auch gibt, versuchen, das Ganze dann nochmal wieder erlebbar zu machen. Es ist natürlich immer die Frage, ja, es ist natürlich immer besser, wenn Leute mit dabei sind, die auch damals mit dabei waren, ne? So, wenn du so eine gefühlte Coverband hast, wo einer, also ein Mitglied von damals mit 4 neuen Mitmusikern irgendwas aufbaut, und vielleicht ist es noch nicht mal das kreativ wichtigste Mitglied gewesen, dann ist das, finde ich, immer sehr, sehr schwierig. Deswegen kann das eine Sache, was den Authentizitätsfaktor angeht, eigentlich sehr gut tun, wenn wieder ein paar Leute von damals mit dabei sind. Es kommt natürlich immer darauf an, wie gut stehen die noch im Saft.
Genau, oder sitzen sie wie ein gewisser Herr Osborn nur auf einem Thron während einem Konzert und lassen ihre eigene Existenz musikalisch von anderen untermalen.
Genau, also da gibt es Unterschiede. Also zum Beispiel Judas Priest, ich meine, das ist natürlich einerseits ein sehr bewegender Moment, wenn da Glenn Tipton, wenn er da auf die Bühne kommt, aber nicht mehr aufgrund von gesundheitlichen Konditionen nicht mehr alles mitmachen kann, weißt du?
Ja,
also,
ja.
Aber sich dann doch noch da was gibt. Das ist natürlich einerseits ganz cool, weil man weiß, okay, er macht nur das in seinem Rahmen seiner Möglichkeiten und spielt auch wirklich nur ein paar Songs. Anders ist es halt wirklich, wenn du zum Beispiel damals denkst bei Sodom, also The Final Sign of Evil gemacht haben, und dann vielleicht noch einen Witch Hunter mit reinholt, der damals in keiner guter Verfassung war und dann auch nicht mehr lange gelebt hat danach.
Ja, wobei ich mich mehr auch einbilde, aber da darf man mir gerne auch widersprechen. Ich meine, dass es dann ein Interview von Tom gibt, wo er auch dazu sagt, das würde er so nicht mehr machen.
Ja, genau. Deswegen erwähne ich es aber halt auch.
Ja.
Gerade weil Tom Angelo bei heute selbst sagt, dass er es nicht mehr machen würde.
Genau, und man muss das einfach, für alle, die das übrigens nicht klar ist, ich musste jetzt ehrlicherweise auch gerade noch einmal nachlesen. Ja, Gary Holt natürlich bei der Bounded by Blood und auch Rick Hunold, den Gitarristen, den sie mit reingeholt haben, die waren bei Bounded by Blood dabei, aber sowohl der Sänger ist bereits verstorben und der Bassist, den sie sich mit reinholen,
ja,
der hat auf diesem Album nicht gespielt. Also man muss das an der Stelle einfach mal sagen, jetzt habe ich Rick oder Jeff Andrews, spielt jetzt keine Rolle, der war einfach nur früher dabei, und ich weiß jetzt nicht genau, ich bin bei Exodus nicht so im Saft, da kann man mich gerne auch mal berichtigen, holen sie den gerade, weil sie keinen anderen Bassisten aktuell haben, oder einfach nur, das Original, das haben wir nicht gekriegt, oder, nee, ist glaube ich nicht verstorben, ich meine nur, der Sänger von Bounded by Blood ist verstorben. Egal, also haben wir ihn nicht, genau, ja, Rob McKillop heißt er, den haben wir nicht bekommen, also nehmen wir jetzt jemanden anderen, der früher auch schon mal dabei war, wird schon keiner merken, ja.
Ja, also wird schon keiner merken, ist halt, nee, die machen das ja genau für die Leute, die auf die Nostalgie abfahren, die Leute, die das wissen, die den kennen, ja, die wissen das auch, dass er nicht dabei war, aber sie freuen sich natürlich, ein bekanntes Gesicht aus den 80ern oder so wiederzusehen.
Moment, damit unterstellst du ja, dass Nostalgiker grundsätzlich Nerds sind. Ich persönlich glaube, das bringen wir an der Stelle gerne mal, Nostalgie fängt auch viele Fische, die so genau da nicht im Bild sind.
Ja, aber.
Weißt du was? Ne?
Ja, bitte,
aber. Bring dein Aber, da freue ich mich drauf.
Ja, da gebe ich dir recht. Nostalgie, wie Nostalgie fängt man Fische, aber da reicht dann schon der Name oder eine Aufmachung. Weil ich glaube, dass viele halt, deswegen hat sowas funktioniert wie Pantera Reunion.
Ja, ich wusste es. Ja,
natürlich ist es das Beispiel. Weil wenn es wirklich dir nur um die Leute geht, dann hättest du schon die ganze Zeit Rex Brown und ich wollte erst Rex Gildo sagen.
Oh, ja, ja. Also für Rex Gildo, der Pantera Songs spielt, würde ich ziemlich viel Geld bezahlen.
Der spielt maximal noch mit den Daryl-Brüdern im Himmel. Ist ja auch schon tot, Rex Gildo.
Hologrammshows sind die Zukunft, ich sag's dir. Weil wenn wir alle nicht mehr, wirklich alle nicht mehr können, dann müssen wir uns ein Hologramm anschauen.
Tanze sammelt mir, 5 Minutes Alone.
Cemetery Gates.
Ja, genau sowas.
Na gut.
Ja, aber ich meine, also wenn man einerseits, die Band ist schon mal unter nicht dem Namen aufgetreten, hat halt die Nerds interessiert, aber sobald der Name da ist, also, ach so, oh.
Darauf will ich nämlich genau hinaus und das ist ja was ich ja wirklich, wir wollen nicht drüber reden, dass das nicht eine Top-Show war, ne, diese Pantera Reunion, wollen wir nicht drüber reden.
War ich nicht dabei,
aber kann man
nicht
beurteilen. Ja, na, man, ich war auch nicht dabei, ich habe nur die Videos gesehen, aber das ist, und das hat ja auch richtig Leuten was bedeutet. Hm. Aber wenn es wirklich den Leuten nur um die Musik gegangen wäre, die zwei sind schon mal aufgetreten und haben Original-Songs gespielt.
Ja, haben sie, richtig, absolut.
Den Namen Pantera haben sich die Daryl-Brüder nur absichtlich nicht rausgerückt.
Ja.
Also, ne, das war, die mussten wirklich warten, bis beide verstorben waren, um diesen Namen tragen zu dürfen.
Ist schon ziemlich zynisch, wenn man drüber nachdenkt.
Es ist es. Und das meine ich halt mit, da ist mit Nostalgie dann giftig. Und sowas, und das hat auch bei mir viel kaputt gemacht. Natürlich auch die, kann man auch an der Stelle, wir springen hier durch, auch diese lächerliche Reunion von Slayer.
Ja.
Ne?
Ja.
Das macht so viel kaputt. Und wenn ich dann lese, und das ist wirklich, ich habe das gelesen, Bounded by Blood. Ich bin nicht der größte Exodus-Fan, aber die Bounded by Blood ist ein überragendes Album.
Ja.
Oh, cool. Moment mal, ist der Originalsänger nicht tot? Dann guckst du näher rein. Oh, die holen den Original-Gitarristen zurück und den Original-Bassisten. Guckst du rein, das ist überhaupt nicht der Original-Bassist. Was machen die denn da schon wieder? Wirst du wieder verarscht? Und so fängst du ja an, so dass du Dinge nicht mehr einfach hinnehmen kannst. Und ist Nostalgie wirklich nicht was, was aktuell so viel im Live-Geschäft mehr vergiftet, als es aufbaut?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja letztens hier noch ein Video gemacht, ich war ja auf der 40 Jahre Balls to the Wall Tour auch. Und da muss ich ja schon sagen, also auch da hat es ja auch wirklich geholfen, dass man sagen konnte, Udo Dirk Schneider, als Dirk Schneider, weil der Except darf er sich ja nicht nennen, aber er hat jetzt Peter Baltes mit dabei, der halt auch damals mit dabei war, auch eins der ganz wichtigen frühen Mitglieder von Accept. Dann ist noch sein Sohn mit an den Drums und so weiter, das heißt auch noch mal eine familiäre Verbindung und so. Inzwischen hat ja wirklich dann nur noch Accept nur noch ein Originalmitglied, weißt du? Also so gesehen steht es 2-1 für Udo Dirk Schneider an der Stelle, wo man natürlich dann auch wieder so ein bisschen diesen Authentizitätskrieg da, also dieses Wort ist furchtbar, den Krieg der authentischen Bands sozusagen starten könnte.
Ja, den Krieg der Originale. Ne? Da will ich nachher
nochmal
eine andere Band.
Das ist mal
da will ich nachher nochmal eine Band anführen. Aber ja, so ist es definitiv. Und
ich habe mir tatsächlich im Vorfeld auch ein bisschen was angehört von dem. Das ist ein kleiner englischsprachiger Channel, noch kleiner als tot gehört.
Das kann man sich ja kaum vorstellen. Übrigens, also, vielen Dank zu 3.300 Abonnenten.
Genau, 3.100. Der Channel, den ich mir angehört habe, Hate Meditation heißt der, 2.100 also. Und ist englischsprachig, das heißt, er könnte sogar noch mehr haben, weil die potenzielle Hörerschaft noch größer ist. Da gibt es einen 73-minütigen Video-Essay darüber, ist ob auch halt dieses Nostalgik-Thema, warum ist Metal so nostalgisch, was ist sozusagen, und er ist wirklich aufgebaut, angefangen in den Black Sabbath bis heute, wirklich ein Rundumschlag durch die gesamte Geschichte und sozusagen die These aufbauend schon, ist es nicht immer schon inhärent gewesen, dem Metal konservativ und rückbesinnend zu sein? Weil ist der Metal schon, als er initial aufkam, nicht verklärend gewesen, weil wir sagen natürlich immer, 1969 Black Sabbath, die haben den Metal erfunden, Tony Iommi. Das haben die haben sich ja nicht hingesetzt und gesagt, wir erfinden jetzt ein neues Musikgenre, das nennen wir Heavy Metal. Das ist retroaktiv, wurde das dahin geschoben. Das ist
ja, aber Geschichte wird ja immer von hinten erzählt.
Ja, aber das kannst du ja bei anderen Genres, mein Punkrock oder so, das ist ja nicht so. Punkrock beginnt mit den Sex Pistols, die auch sich dann hingestellt haben, sie sind Punk. Klar, die sind auch irgendwo am Reißbrett erstanden. Also, ne? Und da gibt's auch nochmal ein paar.
Da gibt's schon noch andere. The Clash ist da immer mein Beispiel.
Aber da ist natürlich alles viel näher dran. Weißt du, das hat nicht 10 Jahre gedauert, bis sich dann wirklich jemand hingestellt hat, oder 7, 8 Jahre gedauert, bis jemand sich hingestellt hat. So, wir sind Heavy Metal. Weißt du?
Und schon, aber war das nicht sogar die Presse, die den Begriff geprägt hat? And these guys listening to the sounds of heavy metal, eben durch diese schwerarbeitenden, diese Schwermetallbetriebe, ja. Da in Birmingham, da die kannte, hatte das nicht eher damit zu tun, wo diese Shows stattgefunden haben?
Es gibt verschiedene Theorien, auch das Lied hier Steppenwolf, Born to be Wild, Heavy Metal Thunder, wo das als Zeile vorkommt. Gibt verschiedene Theorien. Ist aber jetzt tatsächlich gar nicht so sehr das, wo ich hin will, sondern eher wirklich so, dass dieses Retroaktive, dass man sozusagen schon, als der Metal aufgekommen ist, sich auf etwas besonnen hat, was ein paar Jahre zurückliegt. Weißt du, ich meine? Ach so. So dieses, das Outfit des Metals, so dieses typisch mit langer Haare und mit Lederjacke und so, das war ja schon, als es aufgekommen ist, Ende der 70er, eigentlich auch schon wieder so ein bisschen Rückbesinnung, weil du hattest Lederjacke schon bei James Dean, bei den Motorradgangs und so weiter der 50er, 60er Jahre, und Hippies hatten auch schon lange Haare oder die halt die frühen Rockbands und so. Es war ja schon in vielen Belangen, ich meine, der Punk in seinem Look war da deutlich radikaler und neuartiger für die Zeit in den 70ern, als es der Metal war, der sich da doch eher schon auf was besonnen hat, was schon da gewesen ist. Ich fand die Ansichten in diesem Video überhaupt, das kann ich auch nochmal verlinken in der Beschreibung und so weiter, super interessant. Ist ein bisschen anstrengend zu hören, weil er meint immer zwischendurch mal rülpsen zu müssen und so weiter und irgendwelche komischen Geräusche zu machen, was hier leider auch so eine doofe Krankheit ist von manchen Metal-Channels.
Ja, oder das im Podcast essen werde ich mein Leben nicht mehr verstehen. Was trinken? Klar, du strengst die Stimme an, ein bisschen Alkohol löst die Zunge auch und es ist auch gesellig, wenn man zusammensitzt und ein Bierchen trinkt, ne? So führt man ja gemeinhin Metal-Gespräche, aber das Essen, ich habe ja in diesem Podcast auch einmal gegessen und ich fühle mich damit immer noch wahnsinnig schlecht und das war nur eine Praline. Mir ist komplett unklar, wie es Leute schaffen, eine ganze Pizza zu essen oder so während einem Podcast. Oder was ich letzt auch gehört habe, Sushi.
Ja, ich esse schon nicht, ich versuche schon zu vermeiden zu essen, wenn ich einen Call habe auf der Arbeit oder so. Und da wäre es, weil man oftmals nur zuhört, schon mal deutlich einfacher.
Ja, und gut, aber es kann ja auch jeder machen, was er will.
Ja, ja.
Wenn euch bei uns das Rülpsen und Essgeräusche stört, ist kein Problem für uns, wenn ihr im Hintergrund noch irgendein Mukbang-Video anmacht und das da ein bisschen untermischt.
Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt. Nee, auf jeden Fall. Oftmals, was er gesagt hat, das fand ich, also ich sag zumindest nur einige, ich habe es mir wirklich jetzt bei der Hausarbeit nebenbei im Vorfeld dieses Podcasts angehört, ein paar Sachen haben mich echt zum Nachdenken gebracht, dass es ganze Metal-Genres gibt, die wirklich nur als Retro-Reaktion auf moderne Strömungen entstanden sind.
Aktuell ja auch ganz viel. Also ich würde mal behaupten, ohne diese Nostalgie und Retro-Welle würde es Thrash-Metal wahrscheinlich nicht mehr in der Art geben, wie wir ihn kennen.
Das Thrash-Metal war eigentlich schon bei seinem Beginn ja eigentlich schon so, weil an und für sich war ja Anfang der 80er eher alles so ein bisschen auf schriller, bunter, androgyner, elektronischer teilweise auch, Synthies und so weiter. Und er hat sich ja ganz bewusst gesagt, so, nee, wir nehmen uns die englischen Heavy-Metal-Bands als Vorbild und machen das halt schneller und radikaler, weißt du? Brutaler. Aber es ist auch optisch und so weiter, Cliff Burton sieht auch aus, als hätte er bei der 70s-Band spielen können. Eine Hardrock-Band aus den 70ern.
So mit seinen Schlaghosen. Randy Rhoads, ein begeisterter klassischer Gitarrist übrigens.
Ja.
Wer das weiß, kann man an der Stelle ja mal. Die klassische Rhodes-Form der E-Gitarre ist ja nicht, um besonders cool während dem Spielen zu stehen, sondern weil er die Gitarre eben auch aufrecht gestellt hat und eben so klassische Stücke geübt hat, weil er auch immer noch einen Lehrer für klassische E-Gitarre hatte.
Stimmt, das merkt man, wenn da so jemand
also
so,
auch ja, die, ja. Ja. Die ursprüngliche V-Form war übrigens auch nicht für den Heavy Metal gedacht, sondern eher für Blues- und Country-Gitarristen, die Gitarre hier oben haben und sie hier oben ablegen, möchte ich kurz anmerken. Dafür ist diese V-Form eigentlich gedacht.
Also, dass sie sozusagen zwischen Schulter und Achselhöhle.
Ja, genau. Du hast die dann hier.
Ja, ich sag's nur für die Audiohörer.
Ach so, oh Gott, Entschuldigung, dumm von dir. Dumm von dir, ja. Dumm von mir, hast du völlig recht. Ja, genau, also das sind so Kleinigkeiten, auch sich immer wieder an der Klassik zu bedienen. Klar, so funktioniert der Metal. Um große Geschichten zu erzählen, geht man immer am besten ein paar Jahre zurück.
Ja.
Ja, das kennt jeder, der so, der schon mal in einem Vorstellungsgespräch war und mal erklären wollte, wie, warum er sich jetzt für diesen Job, ja, schon vor 10 Jahren, als ich damals beim Arbeitgeber XY saß, habe ich mir gedacht, Mensch, ist die Metallbranche nicht das, wo die Zukunft eigentlich sitzt? Ja,
okay, das ist ein müder Vergleich, der mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen ist.
Aber ja, das liegt vielleicht dran, dass ich auch berufsmäßig öfter mal was mit Vorstellungsgesprächen zu tun habe, wo ich mir immer denke, ja, ein bisschen kleiner hat was nicht, also mein lieber Freund, na gut.
Ich habe schon die bescheuerten Sachen gehört in Vorstellungsgesprächen.
Es ist unglaublich, also es ist unglaublich. Und über deswegen muss ich da mal dran denken, wenn ich immer weiß, ja schon vor ein paar Jahren, wenn die Geschichte so anfängt, denke ich mir, eieiei, was kommt denn jetzt?
Tatsächlich finde ich nur den Ansatz gut, dass auch Metal generell oftmals gerne zurückblickt. Dass auch sozusagen die, das fand ich auch einen interessanten Ansatz zu sagen, dass oftmals ein Genre sich erst später findet. Ne? Also es gibt schon ein paar Jahre lang ein Genre, also eine Stilrichtung. Death Metal gab es ja auch schon lange, also gab es ja auch schon eine Weile, bevor dann wirklich der Begriff Death Metal auch etabliert wurde. Genauso wie beim Thrash Metal und so. Das musste sich immer erst finden. Das hat sich dann immer so ein bisschen auch abgespalten von der schon bestehenden Richtung. Mhm. Und es wurde dann schon, als es dann sich wirklich gefunden hat, waren dann die Wege auch ein bisschen abgesteckter, ne? Dann hat man, okay, wir sind jetzt, das ist Death Metal. Und wenn, sobald es dann auch Death Metal war oder das ist Thrash Metal, dann haben sich halt so gewisse Muster gebildet, denen man dann auch gefolgt ist, die dann sozusagen als etabliert galten, weil es gab ja schon die großen Meister, die großen Sachen sind ja schon erschienen gewesen, an denen man sich auch ein Stück weit orientieren konnte.
Ja, in den Tagen, als Oldschool Death Metal einfach noch Death Metal hieß, ne?
Ja. Oder halt einfach brutaler Thrash Metal war, wenn man, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal erzählt, weil es auch einfach interessant ist, dass als Leprosy rauskam in den 80ern, das war noch ein Thrash-Album für viele. Dieses typische Ed Repka-Cover, also dieser typische Comic, ja, realistische Comic-Stil, der da drauf ist auf dem Albumcover. Jetzt nicht die allertiefsten Growls, sondern auch eher gescreamt und sehr viel Staccato-Riffing.
Ja, ich meine, und die Heavy-Metal-Anleihen auch immer nie so richtig raus bei Death, aber das ist ja, also wie gesagt, musikalisch wollte ich da jetzt gar nicht so sehr einsteigen, sondern mehr so auf den Bereich gehen, so, was kann man den Leuten noch alles verkaufen? Ne? Also was muss ich tun, damit, weil, also über Albenverkäufe ist ja einfach kein Geld mehr zu verdienen, habe ich mir bei diesen Special Sets immer wieder gedacht. Das weiß ja, denke ich, fast jeder, dass der Markt im Endeffekt einfach für die zumindest großen Bands nicht mehr funktioniert.
Ja.
Also verkaufen sie halt ihre Special Sets. Und ich musste immer dran denken, meinst du, also sowas ist ja wahrscheinlich für einen Veranstalter auch teurer. Würde ich an der Stelle einfach mal schätzen.
Ich denke mal, ist es deswegen teurer, weil sie wissen oder weil sie sehen, was für eine Reaktion das zieht. Oder beziehungsweise, was es in der Vergangenheit schon für Reaktionen gezogen hat. Also man sagt, okay, wir haben damals, man macht das ja auch in Zyklen. Es gibt ja die 30 Jahre, 40 Jahre, 25 Jahre Tour. Wenn man gesagt hat, hey, komm, die 30 Jahre Tour, die lief schon so und so gut. Kannst du bei der 40 Jahre nochmal eine Schippe draufpacken. Da kannst du sagen, wir werden da deutlich mehr Karten verkaufen. Entsprechend, hey, können wir auch mehr verlangen. Wahrscheinlich, es wird natürlich vorher kalkuliert, da gehe ich schwer von aus.
Ja, klar, wobei man natürlich da, also ich hätte jetzt eher gesagt, ne, das Bone by Blood ist jetzt mittlerweile ein sehr ikonisches Album. Mhm. Für viele, auch, ich sag mal, geschmacksstilprägend, kann man nennen, wie man möchte. Das wird jetzt 40 Jahre, das kann man den Leuten, glaube ich, nochmal teurer verkaufen einfach. Mhm. Und, also was heißt den Leuten, den Veranstaltern meine ich jetzt in dem Sinne. In dem Sinne meine ich jetzt nochmal gar nicht die Fans. Und die Veranstalter bieten das natürlich dann auch gerne an, weil sie wissen, das Ganze hat eine gewisse deutlich größeren Impact einfach, als wenn du sagst, hier, Exodus-Show mit Originalmitgliedern von dem, also mit zwei Originalmitgliedern des Originals Boned by Blood, 40 Jahre alt. Wenn du wirklich schreibst, ja, wir machen jetzt jemanden Boned by Blood.
Was sagt das? Das Interessante bei diesen Special Sets ist, es sagt ja auch eine ganze Menge über das Publikum und über die Szene an sich aus. Weil es fällt ja auch immer wieder, ich finde ein gutes Beispiel für sowas ist Saxon. Oftmals früher, ich meine jetzt die letzte Saxon-Auftritte, die ich mit Judas Priest zusammen gesehen habe, grandios, keine Frage, richtig geil. Hat noch ein gutes Album rausgebracht im Vorfeld. Aber oft hatte ich bei Saxon den Satz gehört, das ist richtig geil und ich habe es auch selbst schon gemerkt, das ist richtig geil, wenn sie die Klassiker spielen. Aber sobald die mit dem neuen Scheiß ankommen, geht die Stimmung wirklich richtig nosedive, geht richtig nach unten. Du merkst, wie die Leute sagen, okay, jetzt kommen 2, 3 neue Songs. Vielleicht hole ich mir mal ein Bier, vielleicht gehe ich mal aufs Klo. Weil, ja, Crusader immer wieder gerne, Stronger Arm of the Law von mir aus, Heavy Metal Thunder, aber so ein paar neuere Songs aus den 2010ern oder 2000ern. Nee, du lass mal. Ich bin dann mal weg. Es sagt halt auch wirklich sehr viel darüber aus, dass Fans halt sagen, geil, da kriege ich jetzt eine Show, da werden nur die Hits gespielt. Da wird nur der Klassiker gespielt und ich muss mir den ganzen neuen Krempel nicht anhören.
Ja, aber so ist es ja selten, ne? Also ich weiß, was du meinst, aber das finde ich ist schon nochmal was anderes, wenn eine Band wie Saxon die Klassiker aus einer 100 Jahre Bandgeschichte im Endeffekt spielt. Das ist ja was anderes, als wenn ein Album am Stück gespielt wird und dafür auch Musiker nochmal in die Band geholt werden, die in der Band ja eigentlich gar nicht mehr vertreten sind. Also auch das muss man, ne, das ist ja, finde ich, schon nochmal ein Unterschied.
Ja.
Da ist halt, also wie viel besser wird der Gitarrist, der vor 40 Jahren dabei war, die Songs vom Album spielen, wenn er sie vielleicht ja jetzt 30 Jahre nicht mehr gespielt hat. Oder vielleicht im Worst-Case-Szenario, auch das hat man schon gesehen, 30 Jahre gar keine Gitarre mehr gespielt.
Das ist halt nochmal die Schippe draufsetzen, ne? Also die erste Stufe ist halt zu sagen, wir spielen das Album nochmal zum Jubiläum oder auch einfach so. Maiden haben ja auch eine Zeit lang wir spielen die ersten drei Alben-Touren gemacht oder wir spielen Album 5 bis 8 nochmal. Kannst du auch machen. Oder wenn du da noch eine Schippe draufsetzen willst, ja, wir haben auch noch als Special Guest XY mit dabei, der seit 20 Jahren nicht mehr mit dabei war. Oder jetzt mal wieder eine große Reunion. Man hatte sich zerstritten, aber man hat sich jetzt wieder für eine Tour zusammengerauft und der ist jetzt auch mal wieder mit dabei. Es ist halt wirklich sehr bezeichnend. Klar, man spielt da so ein bisschen auch mit der Fear of Missing Out.
Na, absolut.
Man macht sich natürlich auch interessanter, weil man sagt so, ey, ja, ihr habt uns vielleicht schon ein paar Mal gesehen. Und ihr werdet euch vielleicht auch denken, okay, Band XY, die kommt alle 2-3 Jahre hier auf Tour. Die sind auch noch nicht übertrieben alt, da werde ich noch ein paar Chancen haben, sie zu sehen. Aber sie kommen jetzt zu ihrer Specials Show, zu ihr 30 Jahre Album, Hit-Album X, mit einmaliger Chance mit dem Musiker, der ist normalerweise nicht mit dabei, aber bei der Tour ist er mit dabei. Ist natürlich was anderes und das hat einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du sie einfach nur so siehst.
Genau, und wie sinnvoll ist das? Ich frage mich halt immer wieder, wie sinnvoll ist das? Oder wie...
Was wäre, glaubst du, wir waren bei der Mayhem, dann 40 Jahre Mayhem. Ja, alles wird 40 irgendwie. Ich werde ja auch nächstes Jahr 40.
Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Jahre.
Ja, du hast noch ein bisschen Zeit. Alles wird 40. Und glaubst du, die Mayhem-Tour wäre besser gelaufen, wenn sie jetzt noch jemand Spezielles mit dabei gehabt hätten? Gut, Mayhem hat das Problem, dass viele ihrer legendären Mitglieder auch ein bisschen tot sind, aber wen könntest du denn noch hinstellen?
Also man könnte jetzt was sehr Gemeines sagen, ne? Was das Ganze natürlich outcallt, wenn Mayhem wirklich mit Christian Wagwikernes auf Tour gehen würde, das wäre natürlich, die Tour wäre ausverkauft, aber nee. Ich glaube das eben nicht und ich halte auch nicht grundsätzlich die Musiker von früher automatisch auch für die Besseren für das Set. Das kann man so pauschal einfach nicht beantworten. Ein Set wird nicht dadurch besser, dass zwangsläufig so viele Originalmusiker wie möglich dabei sind. Zwei Ausnahmen gibt es natürlich.
Aber jetzt guck mal, zum Beispiel, wenn jetzt Mayhem gesagt hätten, wir für ein paar Songs stellen wir nochmal für die alten Demos, gibt mal Hellhammer seine Drumsticks ab und dann stellen sie Mannheim.
Ja, glaube ich tatsächlich nicht. Also vielleicht hätte das nochmal drei Leute mehr gezogen, aber unterm Strich wissen wir alle, dass Hellhammer der bessere Schlagzeuger ist, hoffe ich mal.
Ja, natürlich. Aber wenn du dann noch, keine Ahnung, was Maniac nochmal ausgräbst oder so.
Ja, genauso kannst du sagen, Blasphemer holst du doch mal rein, ne, für die ganze Mittelphase. Du hättest das machen können, also für alle, ne, wir hatten im Podcast ja schon mal drüber geredet, das Konzert war ja so aufgebaut, dass es auch in die verschiedenen Dekaden von Mayhem reinging, in so vier Sets auch ein bisschen unterteilt. Und natürlich hättest du da relativ einfach noch, weiß ich nicht, Blasphemer ins Mittelset setzen können oder ins frühe Set Mannheim etc.
Ganz ehrlich, aber ich glaube, wenn sie für einzelne Songs gesagt hätten, wir holen jetzt nochmal den einen oder anderen dazu, der da aus der Geschichte ist, ich glaube, sie hätten ein paar mehr Karten verkauft.
Ich glaube es tatsächlich auch, aber ich halte es nicht für sinnvoll. Weil was sind denn, stell dir vor, also keine Ahnung, was ist denn das? Also willst du denn das Set sehen oder hast du einfach, wie du schon sagst, FOMO? Hast du Angst, dass du wirklich nie wieder einen Mannheim, ein Deathcrush spielen hörst?
Ja, allein die Neugier. Ja? Allein die Neugier. Ja. Und du hast natürlich viel, was du auch bei den Musikkonzertgängern, auch vor allem im Metal halt, hast es einfach halt so gefühlt auch so eine Bucketlist, ne? Also dass man auch einfach für sich selbst sagen kann, ja, guck mal, jetzt habe ich den auch nochmal jetzt habe ich die Band auch nochmal in der Form gesehen. Ja, ich habe die schon ein paar Mal gesehen, aber jetzt habe ich sie auch nochmal in der speziellen Form gesehen. Ne?
Ja, das spielt natürlich eine Rolle, ne? Und das, ich meine, wie gesagt, ich war schon wirklich sehr, sehr oft auf dem Keep It True, war ja auch jetzt vor kurzem erst wieder. Und dieses Festival lebt ja von diesen Special Sets. Und ich persönlich muss auch immer wieder sagen, ich bin da ja prinzipiell auch Fan. Nur wenn es einfach nur stumpf mit Musikern aufgefüllt wird, dann ist das schon auch ein bisschen unsinnig.
Sind wir doch mal ehrlich, auch die Frage, weil ja, wir haben es schon so oft angeführt, wenn Insan gefragt wird, Insan von Emperor, wieso er mit Faust auftritt, obwohl der ja ein verurteilter Mörder ist. Und er sagt so, ja, es ist halt Black Metal. Quatsch, er hätte auch sagen können, weißt du, wie viele Karten ich mehr verkaufe, dass der da mit dabei ist?
Na, das ist leider ein recht zündendes Argument. Da habe ich schon auch mal kurz mit der Zunge geschnalzt und mir gedacht, na, das wird man sich, ich habe Emperor ja bisher nur einmal live gesehen und fand es sterbenslangweilig.
Nicht zweimal sogar schon. War aber beides nicht besser.
Ja, also Emperor habe ich oft das Gefühl, das ist einfach so eine Band, wo sich viele Leute mal drauf geeinigt haben, dass die jetzt cool finden. Aber ja, müßig. Ich weiß schon, ich kenne schon zwei Kommentare, die da jetzt wieder kommen werden. Aber ich weiß nicht, es ist halt diese historischen Figuren, ne? Metal neigt halt so ein bisschen auch zur Heldenverehrung und auch ein bisschen zur Verklärung davon, dass viele Leute einfach ganz normale Leute sind. Also ganz, ganz normale Menschen sind. Ey. Und es gibt ja gute Gründe, warum Leute nicht mehr dabei sind. Ich meine, würden Metallica zum Beispiel nochmal eine Tour mit Dave Mustaine machen? Das hat ja, denke ich mal, noch einen anderen Stellenwert, als wenn Exodus sich einen Gitarristen mit reinholt, der, weiß ich nicht, wahrscheinlich 20 Jahre lang im besten Fall noch vor 500 Leuten gespielt hat. Die holen sich ja nicht die großen, die holen sich ja nicht die Schwergewichte zurück.
Ja, das ist aber auch das.
Oder schätze ich das komplett falsch ein, liebe Trash-Metal-Fans? Berichtigt mich.
Ja, wobei,
ja, ist der Rick Hunold so der Gitarrist, auf den alle gewartet haben? Ja, also wenn du es dir anschaust, ne, seine aktiven Bands habe ich noch nie. Die Humane oder Die Human, wie auch immer. Und Nefarious habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört, wo er Gitarre spielt. Und außer bei Exodus, wo er viele Jahre war, also immer 10 Jahre, hier mal ein Jahr, da mal 4 Jahre, ja, so 15 Jahre, hatte halt auch nichts auf der Liste, ne?
Ja. Ja, es ist doch bei Emperor genau das Gleiche. Was hat denn Faust sonst so gerissen?
Naja, ne? Der hat, also das ist nicht so, als hätte Faust nicht eine großartige Band noch nebenbei, ne?
Naja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch einfach der falsche Ansprechpartner.
Also das Devil-Album ging doch schon durch die Decke, oder nicht?
Ja, okay. Ist jetzt nicht hundertprozentig meins. Aber ich weiß natürlich, es gibt viele Leute, die es feiern. Von daher.
Ja, das ist einfach nur, finde ich, also ja, ne, Exodus sind auch nicht Emperor so. Ich sehe schon da auch eine gewisse Fallhöhe. Aber es ist schon was anderes, wenn ein Musiker aktiv geblieben ist, auch in der Szene aktiv geblieben ist und jahrelang noch nebenher spielt und eine Band von auch respektabler Größe formt, als wie gesagt, jemand, der vielleicht, wie gesagt, vielleicht schätze ich es ja auch komplett falsch ein. Vielleicht ist dieser Gitarrist ja der absolute, weiß ich nicht, Uli John Roth, der von
aber
Exodus.
Zumindest kann man ja bei Exodus sagen, es ist eine Band, die konstant Musik macht, also konstant noch neue Alben released. Dass sie jetzt halt nochmal so ein, man kann jetzt auch sagen, hey komm, sind wir mal gnädig, dass die jetzt halt nochmal versuchen, da aus diesem, wirklich, ist es ja auch eins der wichtigsten Thrash-Metal-Alben aller Zeiten. Muss man ja auch immer ganz klar sagen.
Ohne Zweifel.
Und dass man das halt auch gebührend feiern will und dass man da auch vielleicht ein paar Leute partizipieren lassen will, geschenkt. Ich meine, Destruction haben auch zu ihrem, keine Ahnung was für Band-Jubiläum, 40 Jahre Destruction oder 100 Jahre Destruction, haben sie ja auch da, war ja sogar in dem Destruction-Film, haben sie ja auch noch da in ihrer Heimat, da in Süddeutschland, haben sie da auch bei Baden im Blut, glaube ich, war es in dem Festival, haben sie ja auch gefühlt 200 verschiedene Destruction-Mitglieder da nochmal auf die Bühne geholt und so weiter. Ist ja auch alles in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann nicht aufhören, auf Emperor rumzuhangeln. Emperor haben sich 2001 zum ersten Mal aufgelöst. Dann kamen sie 2005 wieder, kamen sie 2013 wieder und seit 2016 gelten sie immer noch als aktiv. Weißt du, wie viele neue Alben sie rausgebracht haben in der Zeit?
Ja, null seit 2001. Ja,
nix, kann man nicht nix. Mehr. Gar nichts.
Jetzt weiß man aber doch, dass Emperor nichts mehr schreibt und Ishan hat doch auch schon gesagt, da wird nichts mehr kommen.
Ja, aber dann wirkt das... Hat er das gesagt, aber ich finde es, ich muss mal sagen, das dürfte man abseits davon, dass sie es halt gesagt hat, noch mal ein bisschen kritischer hinterfragen.
Ja.
So, ja. Was will die Band? Die Band ist doch ein reiner Nostalgia-Act.
Ja, ja, klar.
Das ist einfach.
Das würde ich an der Stelle auch überhaupt nicht bestreiten, ehrlich gesagt. Nur, also, gut, jetzt hast du vorhin bei Saxon gesagt, neue Musik war dir da wurscht, du hast auf die alten Klassiker gewartet.
Nein,
bei
Emperor. Die Leute warten auf die neuen Sachen.
Auf die alten.
Auf die alten. Die Leute warten auf die alten Sachen. Die Leute warten auf die neuen Sachen, um aufs Klo zu gehen. Aber.
Ja. 1:0, ja. Ja. Auch nicht übrigens, ne? Nicht so, dass ich mit dem Finger auf Leute zeige. Genau das. Ah, die spielen was Neues. Ja, vielleicht kommt danach noch ein neuer. Ich gehe mal aufs Klo. Und das ist ein Satz, den habe ich auch schon gesagt. Und ich glaube, da hat sich jeder schon mal schuldig bekannt.
Ja, deswegen habe ich mir vorhin die Setlist bei Iron Maiden angeguckt, damit ich weiß, wann sie den Eldorado-Scheiß spielen, damit ich rausgehen kann, alle rauchen.
Ja. Nee, aber das gibt's ja und das ist ja auch in einer natürlich, wie du schon sagst, eher konservativen, rückwärtsgewandten Musikstilrichtung wie dem Metal ja auch völlig klar und auch, dass sowas zieht. Nur, wie gesagt, ich habe halt immer ein Problem damit, wenn Leute dir ein A für ein U vormachen. Also wenn sie dir was teurer verkaufen wollen und guck mal, ich bring noch den mit und ich bring noch den mit, aber es ist unterm Strich gar nicht besser, als würden es die aktuellen Mitglieder spielen, die im Saft stehen. Dann habe ich da schon durchaus ein Problem mit diesen Special Sets und habe so ein bisschen das Gefühl so, ey, ihr wollt mich ja doch ein bisschen verarschen.
Ja, ich finde es vor allen Dingen schade, wenn Leute dann immer geschasst werden zugunsten eines alten Mitglieds. Das ist ja im Grunde bei Exodus ist ja perfekt, ist auch ein Paradebeispiel. Jetzt ist ja Rob Dukes wieder mit dabei als Sänger.
Mhm.
Aber sobald da jemand anderes verfügbar war, musste er gehen, der schon mal da gesungen hat. Und im Grunde war es auch nichts anderes bei Anthrax. Als Belladonna weg war, wurde zwischenzeitlich, also klar, da war noch die Zeit hier mit John Bush und so weiter, aber als Belladonna dann das zweite Mal weg war, haben sie sich erst Dan Nelson für ein paar Monate reingeholt. In der Zeit habe ich sogar Anthrax nochmal live gesehen,
das
ist witzig.
Ich würde sagen, das vergisst man immer so ein bisschen, ne?
Mhm. Ich habe tatsächlich, außer John Bush, habe ich John Bush nie geschafft, live zu sehen bei Anthrax, aber ich habe es geschafft, den Nelson bei Anthrax live zu sehen, was schon eine bemerkenswerte Leistung ist. Und der hat ja keinen schlechten Job gemacht. Der war ja, ich fand den Auftritt 2009, den ich mit ihm gesehen habe bei Anthrax, super gut. Aber sobald sie wieder die Gelegenheit hatten, Belladonna dazuzunehmen, durfte man halt auch wieder gehen. Ich bin ja auch mal ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, einerseits, klar, Belladonna gefällt mir auch richtig gut. Ich war ja auch letztes Jahr wieder bei Anthrax, da in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Richtig, richtig geil. Aber ich denke mir auch manchmal so auf einer anderen Spur, ist es nicht auch irgendwie fies, dann die anderen Leute rauszuschmeißen? Ich meine, Blaze Bailey ging es ja genauso, als Bruce Dickinson wieder verfügbar war.
Ja, das ist so ein bisschen. Ich meine, natürlich, wenn du dich für die Legende entscheiden kannst, dann machst du das natürlich im Metal, ne? Aber so ganz grundsätzlich, ja, macht es dein Produkt ja nicht besser oder schlechter. Oder ey, vielleicht geht es unseren Hörern auch so und die sagen, ey, ich habe nur drauf gewartet, einmal. Also, oder machen wir es doch mal anders, machen wir mal ein Gedankenexperiment. Welches Album von den ganz großen Alben, da muss man jetzt vielleicht auch mal einen Moment drüber nachdenken, würdest du denn sagen, wäre besser, jetzt ohne das Verstorbene mit reinkommen, ne? Das ist mir auch klar, dass ich gerne nochmal Motorhead mit Lemmy sehen würde oder so, wo du sagen würdest, Mensch, da braucht man jetzt wirklich die Originalmitglieder, ansonsten taugt es nicht. Mir fällt da zum Beispiel sowas wie, auch wenn ich kein Fan bin, Oasis ein, was natürlich ohne die
Gallagher-Brüder.
Ja,
natürlich.
Nicht funktionieren würde. Aber im Metal-Bereich ist doch oft auch.
Auch Raven. Auch Raven würde ohne die Gallagher-Brüder nicht funktionieren. Das sind andere Gallagher, aber die heißen auch Gallagher und sind Brüder. Auch übrigens sehr, sehr geile Liveband. Auch seit 100 Jahren schon existent, Raven. Letztes Jahr gesehen, großartig. Sind oft Brüderpaare. Also Dimebag und Vinnie Paul natürlich eigentlich auch bei Pantera, vor allem für mich. Eigentlich unersetzlich gewesen, scheinbar geht es ja doch, aber
ja, ne? Genau, also wo wären es denn wirklich die originalen Mitglieder? Mir fällt ein Beispiel ein, das ist Sepultura.
Genau, das wollte ich mir auch sagen, auch Brüder. Igor und Max.
Ja. Ich meine, die spielen ja Sepultura-Songs halt unter dem Namen Soulfly.
Oder Cavaliera Conspiracy oder Cavaliera einfach. Ich glaube, es wird auch bald wieder eine Tour geben.
Mhm. Ja, also brauchen die dann im Endeffekt, also wenn es mir um die Musik geht, wirklich noch den Beinamen Sepultura? Und müssen sie das machen? Ich meine, Sacrofago spielt jetzt auch eine Show, zum Beispiel, als einziges, ich meine sogar eine Special-Album-Show, wenn ich mich nicht komplett täusche, müsste ich jetzt noch einmal kurz nachschauen. Und das einzige Original-Mitglied ist der Basser. Macht es die Show jetzt automatisch schlechter? Also für einen Headliner hat es ja auch immer noch gereicht.
Es ist halt der Name.
Absolut.
Und Sacrofago, da kommt halt wirklich absolute Bucketlist-Gedanke rein. Dass ich den Namen Sacrofago von der Bucketlist abstreichen zu können, weil wann willst du es denn sonst machen? Die wenigsten konnten das. Also die jetzt nicht entsprechend.
Aber wann haben die sich aufgelöst? In den 90ern auf jeden Fall.
Ja, ich meine auch in Anfang der 90er, warte mal, Sacrofago. So. Übrigens, ich habe gerade gelesen, der Nelson hatte tatsächlich schon für das damals kommende Anthrax-Album Worship Music tatsächlich alle Vocals schon eingesungen, aber als Belladonna zurück war, wurde das alles weggeschmissen. Und seine Tonspuren haben dann keine Verwendung mehr gefunden.
Ob das jemals veröffentlicht wird? Ich glaube ja nicht, dass sowas wirklich weggeschmissen wird.
Ja, also es wurde auf jeden Fall in den Giftschrank gesperrt. Es wurde auf jeden Fall nicht genutzt. Das ist tatsächlich doch sehr, sehr bitter. Moment, so, wir sind jetzt hier. Ach doch, sehr überraschend spät, 2000.
Echt? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht auf die 90er getippt. Gut, ich war trotzdem 12, ich hatte keine Chance, aber.
Ja, die hatten sich 87 das erste Mal aufgelöst, kamen 89 wieder und haben sich dann 2000 aufgelöst.
Da, schau her. Da müsste man jetzt aber auch fragen, bei der Reunion, wie viele Originalmitglieder waren da noch dabei?
Na gut, die Reunion ist jetzt hier noch nicht hinterlegt hier bei Metal Archives, wo ich jetzt gerade noch mal geguckt habe. Mhm. Nee, ich höre es jetzt auch tatsächlich zum. Oh nee, glaube ich nicht, dass ich zum ersten Mal höre. Ich habe solche Posts, als ich beim Durchscrollen von Facebook oder so, das habe ich auch nochmal gesehen, dass da irgendwas mit Sacrofago war. Mhm. Und ich habe mich schon gefragt, so, sag mal, hat der Wagner jetzt gesagt, so scheiß auf Uni, ich gehe nochmal auf die Bühne?
Nee, eben nicht. Und das sind eben so Geschichten, ne? Aber du kannst, also da gibt es eben so wahnsinnig viele Beispiele und umso mehr man drüber nachdenkt, umso mehr kommt da. Jetzt auch Morbid zum Beispiel werden auf dem Keep It True nächstes Jahr die Warm-Up-Show headlinen.
Ultra, ultra. Ich habe mir das übrigens mal angeguckt, was du erzählt hast, mit dem auf die Bühne getragen werden. Also der Bruder von Dead ist ja da bei Morbid, der Sänger. Mhm. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich fand das witzig. Ich fand das cool. Das hat, finde ich, voll gut gepasst zu dem, was Morbid darstellt. Zu dieser leicht kindlichen, infantilen Horrorfilm-Darstellung, die ja diesen frühen Death-Metal-Bands inhärent war. Von daher, ich finde, es hat sehr gut gepasst.
Ja, darum ging es mir gar nicht, sondern es ging einfach darum, wie die sich diese Träger so unheimlich abmühen müssen, diesen Riesen da zu tragen.
Ja, meinen Sie jetzt?
Der Bruder von Pelle ist ja wirklich riesig. Also zumindest sieht er in dem Video riesig aus. Übrigens auch interessant, hast du den Schlagzeuger erkannt? Mm-mm. Das ist der gute Mann von Bateien, der Sänger.
Ah, Erik.
Ja, danke. Ich will, aus irgendeinem Grund ist mir der Vorname gerade nicht eingefallen.
Ist ja
witzig. Ist ja auch kompliziert.
Beim Skandinavier kannst du immer mal Erik sagen. In 50% der Fälle stimmt's.
1-0 für dich, ja. Außer auch wenn es eine Frau ist übrigens, auch dann. Das ist in den 50% mit drin.
Ja, tatsächlich.
Nein, und damit meine ich halt, das bedient ja keinerlei irgendein musikalisches Konzept oder ähnliches, sondern es bedient ja rein das Gefühl der Nostalgie. Manchmal frage ich mich halt wirklich, wenn das so Bands sind von damals, eben sowas wie Morbid, ja, dann verstehe ich das. Ja, dann finde ich das auch richtig und gut. Auch Sacrofago finde ich richtig und gut. Aber du machst dich doch lächerlich, wenn du ein, was weiß ich, Special Set spielst und holst dir noch extra irgendwelche Gründungsmitglieder mit rein und die müssen dann Playback die Instrumente eingespielt bekommen, weil sie es eigentlich gar nicht mehr drauf haben.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Und dann wird sowas ja Quatsch. Oder es wird einfach auch über den Willen von Leuten, die aus irgendeinem Grund sich nicht mehr wehren können, entweder weil sie verstorben sind oder weil es einfach verschiedene andere Gründe, wie beim Witch Hunter zum Beispiel, noch andere Gründe gibt. Mhm. Der wusste ja selber, dass er in gesundheitlich keinem guten Zustand ist. Ne? Das wird mir manchmal immer so ein bisschen verklärt. Ich meine, er wusste ja, ne, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht, ja, aber er kann ja nicht so doof gewesen sein, dass außer sein Name kein Mehrwert für dieses Konzert stattfinden wird, ja. Dann finde ich sowas schwierig. Und trotzdem wird es so in der Metal-Szene immer unheimlich gefühlt zumindest unheimlich bejubelt.
Ich muss sagen, ja. es gibt aber Beispiele, wie man es richtig macht, also beziehungsweise wie man es auch schön machen kann.
Komplett, da wollte ich gerade hin. Lass mich das noch, ja. Und ja, jetzt eben als Highlight diesen Ozzy Osbourne-Gig zu nehmen, ja. Der Entschuldigung, dass ich da so oft drauf rumreite, der viele 100 € kostet. Mit Flug und tralala. Und eigentlich wissen alle, die eine Karte verkauft werden, dass sie da verarscht werden, zumindest was die Performance von Ozzy angeht.
Ist das Coachella-Festival der Metal-Szene?
So ist es. Und da hast du dem gegenüber, und das finde ich immer das große Problem der Nostalgie, stehen eben, und jetzt komme ich dahin, was du sagst, Bands, die es fantastisch machen und die auch so richtig trotz ihrer Rückwärtsgewandtheit in den Zeitgeist passen. Und für mich das Nummer 1 Beispiel wird da einfach Hellhammer bleiben.
Oh ja, Triumph of Death.
Ja, und was hat Triumph of Death anders gemacht als, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel ein Sacrofago oder etc.?
Erstmal, sie haben sich nicht Hellhammer genannt.
Genau. Sie hatten Respekt vor dem damals Geschaffenen.
Ja.
Tom ist auch ehrlich auf die Bühne gegangen, warum das Originalmitglied hier eben nicht dabei ist, warum er sich komplett eine Band aus anderen Musikern gestrickt hat. Mhm. Übrigens bei Celtic Frostwitz ist es ja jetzt auf dem Partisan ähnlich. Mhm. Er hätte ja gar kein Problem, wahrscheinlich keine rechtlichen Probleme gehabt, es auch als Celtic Frostkick anzukündigen, ja,
schätze ich mal. Nicht. Glaube ja? ich auch nicht. Glaube ich auch nicht.
Eben aus, und das ist das eine, was man bei diesen Special-Sachen machen muss, und zwar Respekt. Ich finde, es geht ganz oft davor, wenn du siehst, dass der Künstler selbst Respekt vor dem Werk hat, fühlt man sich als Fan auch automatisch respektiert und ernst genommen. Hm. Und das Bedürfnis wird eben nicht lächerlich gemacht, indem man es einfach ausstellt wie in einem Zoo.
Ja, ein gutes Beispiel, was ich noch umgekehrt hätte, wäre auch noch Nasum.
Ja, das habe ich leider nicht gesehen, aber das soll gut gewesen sein.
Ja, ich bin extra aufs Full Force gefahren, deswegen. Theoretisch hätte ich auch eine Hüngste fahren können, was deutlich näher gewesen ist, aber ich war damals in der absoluten Rock the Nation. So, meine Antiphase gegen Rock the Nation, weil die hatten da das Death-Feast sozusagen übernommen, was eigentlich mal ein Open Air war in Hüngste. Mhm. Und daraus hatten sie das Extremfest gemacht. So als Pendant zu ihrem Metalfest und sonstigen Sachen. Und ich habe mir gedacht so, boah, ich unterstütze sowas nicht. So eine Franchisierung hier. Und ich bin dann extra aufs Miss Full Force, was von mir aus gesehen ja in Ostdeutschland Richtung, schon fast Richtung polnische Grenze ist, ewig wie weiter. Aber bin dann lieber dahin gefahren, nach Sachsen, und habe es mir noch Full Force gegeben, Knüppelnacht. Und mit dem Sänger, also klar, der Originalsänger kann nicht singen, der konnte nicht genommen werden, weil er bei dem Tsunami damals, der Tsunami-Katastrophe auf Phuket und so, da umgekommen ist.
War das Katrina eigentlich?
Nee, das war wieder was anderes. Katrina war ja so ein Hurricane, der das New Orleans, glaube ich, überschwemmt.
Ja. Aber der hat noch stark gestartet. Ich dachte, na egal.
Nee, der Tsunami, das war ja ein eher Seebeben. War ja ein richtig hartes Seebeben im Indischen Ozean, was ja da so eine riesige Welle ausgelöst hat. Unter anderem sehr stark halt Phuket, also Indonesien, Malaysia, dann auch Indien und so weiter, sehr stark betroffen hat. Und im Zuge dessen ist ja auch der Sänger davon ums Leben gekommen. Deswegen hatte die Band dann auch direkt erstmal nichts mehr gemacht nach 2005. Aber zu ihrem 20-jährigen Geburtstag ihrer Gründung 2012 haben sie dann nochmal eine Abschiedstour gemacht. Und wirklich nur eine Abschiedstour auf ausgewählten Festivals und Orten, um das Ganze zu ehren, zusammen mit dem Sänger von Rotten Sound, auch einer großartigen Band, die dem Spirit von Nasum und auch sehr, sehr ähnlich ist und auch sehr, also er sich sehr nahe stehen. Und danach kam
ich wollte gerade sagen, das waren doch auch Freunde im Allgemeinen, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Genau, die stehen sich auch generell sehr nahe. Also von daher.
Wo wir wieder beim Thema Respekt sind.
Genau, das hat absolut gut gepasst, das hat absolut Sinn gemacht und es ist auch eine Band, die ich in der Zeit wirklich extremst viel gehört habe, Nasum. Das ist lustigerweise, gehören sie zu einem meiner meistgehörten Bands auf Last.fm noch. Was aber auch daran liegt, dass hier eine Grindcore-Band sind, wo Songs teilweise eine Minute dauern und ein Album hat da irgendwie 50, 60 Songs. Also, da kommst du schnell auf deine Werte. Damit, also das verzerrt halt sehr stark so die Wahrnehmung.
Wäre für TikTok auch ganz praktisch, falls wir jüngere Hörer haben. Nasum-Songs für eure Videos, gute Idee.
Ja, generell mehr Nasum hören. Das ist, finde ich, eine Band, die heutzutage viel zu wenig erwähnt wird.
Ja, findet ja auch einfach nicht mehr statt. Auch weil sie den Namen eben haben ruhen lassen.
Ja, die haben ja wirklich nicht mehr viel gemacht. Aber Inhale, Exhale zum Beispiel, was ein Brecheralbum. Was ein Brecheralbum von 1998, ey, alter Verwalter. Aber ja, wie gesagt.
Ich hätte auch ganz falsch eingeschätzt, ne? Dass das auch schon so, naja, egal.
Naja, die haben sich 92 gegründet, also das ist schon so eine, leider eine Band, die mir ein bisschen hinten runterfällt. Für mich so ein bisschen auch vom Spirit her, jetzt nicht musikalisch, aber vom Spirit schon so ein bisschen Boldfloor-mäßig. Ne? Ist schon ein bisschen so, das waren so ein bisschen die Punkrocker, was so die Attitüde angeht in der Metal-Szene. Mhm. Obwohl sie mit Grindcore auch nochmal ein bisschen sowieso dem Punkrock näher stehen.
Ja. Naja, über die Attitüde von Nasum kann ich gar nicht so viel sagen, aber darum soll es an der Stelle ja auch überhaupt nicht gehen. Aber auch da ist eben wieder bei einer Reunion oder bei so einem Special-Show mit Respekt gearbeitet worden.
Mhm.
Ganz und das genau. Finde ich eben immer wieder so wichtig. Und wir haben das ja gesagt in dem Podcast, wo wir drüber geredet haben, wenn große Bands nicht wissen, wann Schluss ist, dass es einfach, wenn man etwas Großes schafft, man es auch respektieren muss. Und ich mag da vielleicht auch ein bisschen extrem sein, aber ich habe ganz oft das Gefühl bei diesen Special Sets, weil ich es eben dadurch, dass ich beim Kid so viel bin, wo es eben viele Sachen so gibt, gewisse Sachen einfach auch dann irgendwann nicht mehr respektiert werden. Da wird dann, ich bin jetzt mal ganz böse, der Gitarrist eben noch auf die Bühne gestellt, der das Album in den 80ern mitgeschrieben hat, weil er da eben Anfang 20 war und noch Gitarre spielen konnte, aber seit 97 sein Instrument nicht mehr in der Hand hatte, dann 20 Jahre später. Und du siehst einfach wirklich, auch wenn du kein Musik, also dieses Album noch nie gehört hast, du spielst das gerade nicht. Du hast bestimmt vorm Konzert lange geübt, aber du hast dir gerade hinter der Bühne 11 Bier reingeorgelt, dass du dich vor die Leute traust, weil du warst ja vielleicht vor 40 Jahren auch nicht vor, und damals auch vor den 80ern vor 500 Leuten gestanden, kommst aufs Kit, da stehen 3000 und das sieht krass aus in dieser Turnhalle, kann ich euch sagen. Die Bühne ist nämlich nicht allzu hoch. Du kannst, wenn du auf der Bühne stehst, nach hinten nicht gescheit durchgucken. Also, und stehst dann da mit deiner Gitarre, du weißt genau, also wirklich, traurig sieht das manchmal, also das ist nicht oft vorgekommen, ne?
Aber man könnte schon sagen, dass das Keep It True Festival schon ein Festival ist, wenn man auf den Flyer guckt. Es stehen halt oft diese Untertitel dabei, ne?
Ja, ja.
First 40 years of this album, first gig with bass player XY in 30 years oder sonst
so. First time in Germany ever, guckst du auf die gegründeten 79 und du denkst, ja, wo habt ihr denn jetzt die geholt?
Genau so.
Aria hatten ihr erstes Konzert auf europäischem Boden, die füllen Stadien in Russland in der Taubertalhalle. Ja. Also es ist völlig absurd, also dieses Festival, aber der Weinzeit, also der Olli macht es eben immer extrem gut. Du kannst manchmal, kaufst du halt die Katze im Sack, du kannst nichts, auch wenn er es versucht, nicht zu jeder Band immer fliegen und dir eine Bandprobe anschauen, weiß immer nicht, ob man das verraten darf, egal, um zu sehen, ob du sie eben holen kannst oder nicht, aber manchmal, also, aber es muss halt einfach auch da, kaufst du oft die Katze im Sack. Und da will ich eben den Bogen zurück zu Exodus machen. Stell dir vor, du bist Die Hard Exodus-Fan, die Bonded by Blood, das haben ja auch nicht so wenige tätowiert, dieses Cover, ne? Also, und dann stehst du da und der Originalgitarrist und du denkst dir richtig gut und der scheißt einfach rein auf der Bühne.
Na gut, das wissen wir ja jetzt nicht, ob reinscheißt oder so.
Nein, aber nur mal fürs Gefühl. Das ist ja nicht der safe call, ist ja der Gitarrist, mit dem Gary Holt seit x Jahren auf Tour geht und der genau weiß, auf den kann ich mich verlassen.
Ja, das ist ja.
Oder steht sie da vielleicht zu dritt sogar auch? Das hat man ja schon gesehen.
Und das muss man jetzt auch mal so sagen. Vielleicht so, es ist ja auch halt immer wieder interessant, dass auch Leute, die dann tatsächlich länger in irgendeiner Band gespielt haben als jemand anders, immer noch der Neue sind oder nicht der Originale.
Metallica-Bassist.
Obwohl man, ja, Rob ist ja jetzt mit seinen über 20 Jahren bei Metallica, man muss sich das mal vor Augen führen, ist über 20 Jahre bei Metallica, der dienstälteste Metallica-Bassist von allen.
Den sie je hatten.
Ja, ganz genau. Darf man halt gut, auch
nicht hat vergessen. Er die eindrücklichsten Alben geschrieben? Wahrscheinlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt, also auch bei AC/DC. Bon Scott war auch nicht so lange bei AC/DC, wie es jetzt hier der Johnson war. Also.
Aber ich meine, so typisch Metallica, da muss ich immer wieder dran denken. Und wir haben einen besonderen Gast für euch auf der Bühne heute, Ron McGovney. Und du siehst zwei Drittel des Metallica-Konzerts. Heißt der so? Ron McGovney? Oh je, der Host of Cinder wird mich sicherlich berichtigen. Aber ich glaube, er heißt Ron McGovney. Aber es könnte auch Ross sein.
Ross the Boss.
Ja, Ross the Boss. Mit Metallica würde ich mir sofort anschauen. Ne?
Metallica
oder so mit Jeff Boss. Warner oder so einen Namen, wenn ich mich da jetzt so ein bisschen richtig erinnere. Gut, ich glaube, das war kein festes Mitglied, aber egal, ne?
Mhm.
Weil ich bin auf der einen Seite, und das mag man jetzt in dem Podcast gar nicht so denken, eigentlich ein Fan von diesen Special Sets. Und ganz oft stehe ich vom Partisan, was ja mein tatsächlich liebstes Festival ist, und denke mir, hey, euer Billing, ihr habt ein gutes Billing, aber ihr habt so selten was Besonderes.
Mhm.
Das und ich frage mich so oft, warum das Partisan drauf verzichtet.
Weißt du, was manchmal richtig geil wäre? Special Sets mit guten Musikern anstatt den Originalmusikern. Also, wie zum Beispiel, wenn ich es gerade
Metallica. Das ist doch die Hellhammer-Geschichte, wenn wir ehrlich sind. Das ist doch genau diese Geschichte.
Oder jetzt bei Metallica, zum Beispiel gibt ja auch Aufnahmen mit Dave Lombardo oder mit Joey Jordison. Die Metallica-Songs ballern besser ohne Lars Ulrich.
Es gibt auch ein Video, oh Gott. Ich weiß leider gerade nicht, welcher Song. Ich glaube, es ist Damage Case, aber ich bin mir nicht sicher. Wo James Schlagzeug spielt. Ich glaube, Robert Trujillo spielt Gitarre. Cliff Burton spielt Cliff Burton, so ein Quatsch. Hier. Brainfart, ja. Ich sage ja, ich mische meinen Whisky immer viel zu stark. Hier.
Kirk
Hammett. Halleluja. Kirk Hammett spielt Bass und Lars singt. Und wirklich, egal was Lars tut, er tut alles besser als Schlagzeugspiel.
Sehr schön, groß. Ja, 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 ja.
Weil natürlich habe ich mich gefragt, jetzt Sacrofago, geil, dieses Jahr Special Set, warum seid ihr nicht auf dem Partisan? Damals vor ein paar Jahren, Nagelfahr spielen gerade wieder. Warum spielt ihr nicht auf dem Partisan? Warum seid ihr nicht der verdammte Headliner im Zelt? Berit vor ein paar Jahren damals, warum seid ihr nicht auf dem Partisan? Und wenn ich dem Bookern von Partisan, Jano und Erik, eine Frage stellen könnte, wäre es nach wie vor, verzichtet ihr eigentlich bewusst auf die Special Sets, weil ihr wisst, 50% davon sind einfach Schall und Rauch?
Ja, was Partisan, weiß ich jetzt, also du musst ja auch bedenken, was können solche Sachen dem Festival, profitiert die Band mehr von dem Festival oder profitiert das Festival mehr von dem Special Set? Und ich glaube, das Partisan ist langsam in einer sehr komfortablen Rolle, dass das Partisan selbst der Headliner ist.
Ja, aber komfortabel und faul, ne? Das sind halt Sachen,
die
sind
jetzt gefährlich. Das ist ein Thema für ein anderes Tag, da werden wir auch sicherlich nochmal drüber reden, ob sowas gefährlich ist, sich in dieser komfortablen Situation auszuruhen und dass man dann vielleicht Gefahr gerät, alle 2-3 Jahre sein Billing zu wiederholen und dadurch vielleicht auch gewisse Leute dann doch zu verschrecken, abseits der Hardcore-Fans.
Ja, also um das an der Stelle mal zu sagen, ihnen wird ja oft vorgeworfen, die Festival hat immer die gleichen Bands und immer das Gleiche, jedes Jahr beweisen sie, dass sie das nicht haben. Und ich denke mir nur, Leute, das kommt daher, weil sich ganz viele für eure Bands irgendwann nicht mehr interessieren. Hm. Daher kommt es, das kommt nicht daher, dass ihr immer die gleichen bucht. Es kommt daher, dass über Jahre die Bands immer egaler werden. Aber das ist jetzt wirklich für einen anderen Podcast.
Ja, ja.
Und das ist nämlich eins, wo ich mich tierisch aufregen kann, deswegen lassen wir das.
Außerdem muss man da kann man auch die Frage stellen, wie viel Schuld trägt auch der Besucher selbst und mit seinen Präferenzen und mit seiner Kritik vielleicht auch an Out-of-the-Boxen-Buchungen und so.
Ja, da ist aber auch die Frage, wie viel Schuld trägt der Besucher und was könnte er dagegen tun?
Ja, das können wir wirklich mal an einer anderen Stelle diskutieren. Aber jetzt an der Stelle machen wir mal einen Deckel drauf.
Ja.
Würde ich sagen. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. So ein richtiges Fazit, naja, kann man da jetzt, glaube ich, gar nicht treffen. Es gibt halt diese Special Sets. Es liegt halt, sie werden halt gemacht, weil sie gekauft werden. Das muss man einfach brutal so sagen. Und das ist vielleicht auch wirklich jetzt nur mal so ein bisschen das Fazit, was man ziehen kann, wo wir jetzt auch schon so ein bisschen darauf hingedeutet haben. Es würde es nicht geben, wenn es die Leute nicht kaufen würden. Und da ist es halt Kapitalismus. Also man macht das nicht, weil das immer alle Leute sich denken, boah, das ist jetzt unbedingt die richtige Entscheidung, sondern die Leute mehr merken, wissen, das verkauft sich und wir brauchen halt auch einfach manchmal Geld. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Man muss aber schon sehen, wo man bleibt.
Absolut. Das ist auch, und mir drängt sich ja die Frage auch, habt ihr auch schon mal ein Set gesehen, wo ihr euch gedacht habt, Leute, wie wenig Respekt könnt ihr vor eurem eigenen Schaffen haben?
Wie gesagt, ich glaube, das beste Tribute-Ding würde ich, wie gesagt, sagen, wo ich jemals war Nasum bei mir. Das würde ich tatsächlich sagen. Und das schlechteste, wo ich tatsächlich war, war auch auf dem Metalfest auch Phil Anselmo, der ja gesagt hat, hier, ich spiele ein Pantera-Set, was in Wirklichkeit 3,5 Pantera-Songs waren, weil Planet Caravan ist zwar auf einem Pantera-Album drauf, ist aber auch ein Cover von Black Sabbath. Ja, schwierig und es war echt, war kein guter Gig. Also schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seht ihr auch irgendwie dahinter einen Mehrwert oder ist das für euch auch alles eher so, naja, man will halt die schnelle Mark mitnehmen und hofft, dass die FOMO bei den Leuten reinkickt. Genau. Hast du noch sonst was, letzte Worte?
Nein, ich wollte nur noch sagen, mein Bestes wird immer Hellhammer gewesen sein und mein Schlechtestes war eindeutig mal ein Immortal-Set. Aber welches das war, lass mal an der Stelle mal unter den Tisch fallen, aber das hätte man sich sparen müssen.
Ja, okay. Aber gut, Hellheimer habe ich persönlich jetzt, weil es Triumph of Death ist, ein bisschen rausgenommen, aber hast du recht, würde ich auch mit reinnehmen. Karate Kick im Nachtleben damals war
brutal. Brutal. Dreimal gesehen, dreimal abgerissen. Ich habe auch von keinem einzigen jemals von einer schlechten Show gehört. Und ja, wenn ich mir was wünschen könnte, dann, dass alle Tribute-Shows so stattfinden, dass Special-Shows, Special-Sets, wie auch immer, so, mit so viel Respekt stattfinden, wie Tom Gabriel Warrior vor seiner eigenen Show.
Wunderbar. Das sind mal schöne abschließende Worte. Wie gesagt, Kommentarauftrag habt ihr. Ansonsten lasst noch einen Kommentar da. Lasst auch mal gerne noch ein Like da. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Und eine Bewertung bei Spotify. Ansonsten zeigt dieses Video eurem, keine Ahnung, lokalen Altrocker. Oder zeigt es dem Jane vom Partisan.
Zeigt es mal dem Jane.
Ja, der freut sich, dass wir ihn erwähnt haben. Oder auch nicht, keine Ahnung.
Schöne Grüße, man sieht sich im August.
Richtig. Alles klar. In dem Sinne, ich bedanke mich bei dir, Andi, für diese wunderschöne, etwas, ich sag mal, spontane Folge. Es hat sich, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten, aber ich glaube, das, was wir draus gemacht haben, ist dann doch am Ende sehr gut geworden. Oder hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Mir hat es auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, sie war nicht ganz so sprunghaft, wie ich es im Gedächtnis habe. Und wünsche dem Ansonsten wünsche ich dem Zukunfts-Adrian viel Spaß beim Schneiden.
Ach, das wird schon gut werden.
Vielen Dank, Schneiden hat ewig gedauert, ihr Saftsäcke.
Ja, hier, macht aus hier. Wir haben jetzt schon wieder viel zu viel gelabert. Geht raus.
Warte mal, einmal möchte ich es in meinem Leben machen. Abschalten.
Abschalten. Abschalten. Abschalten. Abschalten. Abschalten. Abschalten.